yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blacky, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community, hier ist euer Stevenio. Ihr Lieben, ich bin ein bisschen krank, ich habe Halsschmerzen. Ich glaube, ich werd richtig doll krank. Warum, weiß ich auch nicht. Ich kann heute nicht so viel reden. Ich habe auch einen Hustenmoment im Mund. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und begrüße euch aber trotzdem zur letzten Ausgabe im Juni. Und die Jungs sind auch alle da. Marcel hat jetzt was gesagt. Marcel Maris und der Steven. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Moin.
Good evening. Ich hatte auch gestern im Hals. Also hast du ein Antivirenprogramm ausgemacht, ne?
Auch so ein Maris, den wir schon tausendmal gehört haben. Ja, also ich denke, ja, ich darüber nach, morgen mit meinem eigenen Urin zu gurgeln. Denn schon meine Mami hat gesagt, das hilft. Und ist ja nur Pipi, ne?
Ja. Ich will hier jetzt unschwer gegen deine Mutter argumentieren, insofern.
Werde ich morgen früh mal ordentlich Gas geben. Ihr Lieben, wir haben wieder viele schöne Themen. Und wir haben nachher die Top 5 von Bono, da freue ich mich sehr drauf. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der allgemeinen Rubrik. Wo nicht so viel drinsteht, außer mal wieder ein persönlicher Krömer-Tipp zum Thema Kindesmissbrauch, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, Quatsch.
Uff, Alter. Bitte? Uff, habe ich gesagt. Bleib mal ja, ganz kurz leiser hier.
Das sollte jetzt ein cooler Spruch sein. Ist hier ziemlich in die Hose gegangen. Sorry dafür. Alles gut.
Ja, solange du dem Kind nicht in die Hose gehst, ist ja okay, ne?
Ich bin nicht der Typ dafür, glaube ich. So, lass mal hier jetzt nicht so was Komisches reden, sondern habt ihr irgendwas Allgemeines, ihr Lieben, was diese Woche passiert ist? Irgendwas Wichtiges passiert? Hat Trump wieder irgendwas gemacht? Okay, kommt von euch nichts wie üblich?
Meine Katze hat gerade eine Spinne gekillt, wenn sich das glücklich macht.
Nee, das macht dich glücklich, weil du tierische Angst vor Spinnen hast.
Ich habe keine tierische Angst vor Spinnen, ich bin im Krieg mit Spinnen, das ist ein großer Unterschied.
Ist sie da einfach drauf gesprungen, oder?
Ja, ich habe gerade.
Sie angefangen, die zu futtern oder so?
Nee, sie bewegt sich nicht mehr und ich glaube, sie ist ziemlich tot, also die Spinne, und die hat da so drauf rumgesprungen und so.
Ja. Gut. Dann hau ich mal meinen Tipp raus, bevor wir heute einen relativ langen Sportteil machen. Und zwar, wenn ihr Mamas und Papas seid, dann kennt ihr alle diese geilen Wasserbomben, wo man so 1000 Stück gefühlt hat, die man dann an den Gartenschlauch, nicht an den Gartenschlauch, sondern an den, wie nennt man das? Man hat im Garten dann, wo man den Gartenschlauch ranmacht, wie heißt das? Hahn. Wasserhahn im Garten, genau. Und dann macht man den an und dann haben auf einmal alle diese Wasserbomben haben dann was, sind dann gefüllt. Die kann man einfach dann abdrehen oder die fallen automatisch ab sogar. Und dann kann man damit richtig sich gegenseitig jagen und das macht mir und Leo immer sehr viel Spaß. Leo findet das super. Ich bin meistens der Dumme, der dann die ganzen Wasserbomben tanken muss. Und aber das Nervige daran ist, dass du halt den ganzen Garten voller Müll hast, voller Plastikmüll und die Scheiße irgendwie wieder einsammeln musst. Zumindest wenn man sich benehmen kann. Es gibt auch Leute, die lassen das eiskalt liegen. Sind wir aber nicht. Und da haben wir eine coole Alternative gefunden, die jetzt nicht irgendwie was ein arger Geheimtipp ist. Viele von euch werden das sowieso schon machen. Ich habe jetzt trotzdem mal. Und zwar gibt es wiederverwendbare Wasserbomben, die magnetischen Mechanismus haben, der zwei Seiten miteinander verbindet. Und die haben wir am Wochenende ausprobiert. Ich bin durch den ganzen Ort bis zum Spielplatz mit einem Eimer Wasser gelatscht, der ganz schön schwer war. Habe ich viel zu viel reingemacht. Und dann haben wir uns wieder gejagt. Vielleicht bin ich auch deshalb ein bisschen krank. Keine Ahnung, vielleicht habe ich mich da erkältet, obwohl es eigentlich relativ warm war. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall ist das super. Also die halten richtig gut. Die gehen erst auf, wenn sie den Boden berühren. Und du hast halt diesen ganzen Plastikmüll nicht. Von daher hast du auch was Gutes getan für die Umwelt. Und wenn ihr das auch so gerne macht mit euren Kindern, dann kauft ihr einfach die einfach magnetische Wasserbomben eingeben. Das ist jetzt kein Rocket Science, aber das würde ich jedem raten. Und wenn ihr sagt, ja, ich will aber auf die Plastikdinger nicht verzichten, Macht, wie ihr wollt. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal gesagt haben. Das funktioniert super. Und ist vielleicht ein ganz guter Tipp.
Da ist jetzt kein Magnet drin aus Metall, mit dem man dann seinem Kind eventuell am Kopf trifft?
Nö, da ist wahrscheinlich einfach ein kleiner Magnet im Plastik drin. Das hält aber super. Ich habe auch gedacht, das geht ja bestimmt viel zu früh auf. Wir haben damit alles beworfen, inklusive uns gegenseitig. Das tut nicht weh, das ist ganz weich, das Material.
Okay.
Und da kannst du nichts falsch machen. Da kannst du wirklich nichts falsch machen. Die Dinger sind super.
Also ich fand es lustig, dass du es erwähnst. Wir haben just heute einen TikTok gesehen, wo jemand so Küchenschwämme nimmt, ganz viele, und die so in Streifen schneidet und mit so einem Gummiband zusammenbindet. Und dass sie dann auch getränkt sind da mit Wasser. Den kannst du dann in so eine Wasserschale reinmachen, oder so eine Wanne, und dann kannst du die tränken und dann halt schmeißen. Auch irgendwie dachten wir, auch eine coole Idee, besser als.
Ja, aber dann fliegt während des Wurfs so viel raus, glaube ich.
Das stimmt natürlich, ja. die tropfen natürlich die ganze Zeit. Ne? Also genau. Ich glaube, dass die Variante von dir sicherlich besser ist. Ja.
Ganz schlechte Aerodynamik auch von den Dingern.
Ist so.
Ich ganz kurz lustigerweise habe ich das vorhin gesehen, dass die was reingeschrieben hat, habe das gegoogelt, weil ich kannte das auch von damals, gerade irgendwie von meiner Cousine, die Kinder, die waren auch irgendwie noch nicht in der Lage, zum Beispiel von den normalen Wasserbomben, die irgendwie auch zu bauen, weil du musst ja da einen Knoten reinmachen können im schlimmsten Fall. Und das ist ja für Kinder auch teilweise nicht so einfach. Als ich zum Beispiel klein war, als ich dann zum ersten Mal mitgespielt habe, konnte ich das auch nicht. Also
vorgestern?
Ja, genau. Und da habe ich das tatsächlich gerade auch gesehen, dass es da so eine Schwammversion gibt zum Kaufen. Die ist deutlich günstiger als diese mit dem Magnetring. Allerdings glaube ich, dass die mit dem Magnetring besser funktionieren. Und da gab es auch Videos zu, die habe ich gesehen. Also das scheint wohl auch, da waren Kinder, die haben sich die Dinger ins Gesicht geklatscht und die sahen ziemlich okay danach aus. ich würde es bevorzugen, weil wir hatten damals immer eine Riesensauerei im Garten. Und
ja, eben, genau das meine ich. Nicht so cool. Ja. Genau, also
das, ich kann die sind immerhin noch so klein, die hat noch Lust, die aufzusammeln, die kleinen Mini-Reste.
Ah, ja. So auch das hört irgendwann auf.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, gut, wenn wir nichts mehr im allgemeinen Teil haben, ich meine, ich hatte irgendwas noch, aber ich habe schon wieder vergessen. Den Raupen geht's übrigens sehr gut. Man nennt mich ja auch jetzt den Schmetterlingsflüsterer. Die werden immer fetter und fetter. Es ist eine Frage von Tagen, bis sie dich einpuppen. Leo freut sich schon drauf und dann haben wir bald Schmetterlinge hier. Die wir dann in die Freiheit lassen.
Dann könnt ihr die endlich aufessen.
Ja. Ja, die Raupen sehen mittlerweile richtig eklig aus, weil die fett sind und dann so Haare haben. Das sind richtige haarige Raupen mittlerweile.
Hast du die gekauft? Also weißt du, welche Art von Raupen das sind?
Nö. Ich habe einfach bei Amazon das komplett Schmetterlingszüchtungsset gekauft. Keine Ahnung. Aber das kann ich bestimmt rauskriegen zum nächsten Mal.
Ja, du kannst, wenn du Google Lens nutzt, das geht ganz gut. Ich hatte letztens auch mal eine Raupe gehabt und ich wollte wissen, ob das nicht vielleicht eine Raupe von irgendeiner komischen Motte ist oder so. Und da habe ich dann Google Lens genutzt und der konnte mir sagen, von welchem Tier diese Raupe stammt, weil ich hatte keinen Bock irgendwie auf Kleidermotten oder sowas in der Wohnung. Und das ging ganz gut tatsächlich. War von so einem komischen Falter, der irgendwann mal eingeschleppt wurde nach Deutschland.
Lenz ist großartig dafür. In Holland auch so einen Käfer gehabt auf dem Klo. Das sah aus wie eine Ameisenkönigin. So ein großes Ding. Nie gesehen. Und eingefangen. Und das war ein schwarzer Moderkäfer. Hätte ich auch nie rausgekriegt ohne Google Lenz. Ja, kannst du mal eingeben. Ist wirklich eklig.
Und wahrscheinlich so was hast du im Klo gehabt? Hast du das Klo abgefackelt?
Nee.
Hätte ich.
Ja, das ist wirklich ein bisschen empfindlich, was Insekten angeht, glaube ich, ne?
Ich glaube auch.
Ich mag Insekten nicht, vor allem größere.
Und sein Klo. Ich meine eine Raumsperre mit ein paar Insekten, Maris. Danach geht's dir
Alter,
besser.
Alter, ich hatte am Donnerstag, am Freitag hatte ich 20 Ameisen in der Küche gehabt und ich wohne im ersten Stock. Also ich bin bedient diese Woche für einen
Insekten. Hast du sie in deinen privaten Ameisenbau irgendwie eingebunden?
Ja, mein privater Ameisenbau, der Dyson heißt, habe ich sie alle reingesetzt und die nicht im Dyson gelandet sind, habe ich mit einem Zewa platt gemacht.
Was ist eigentlich mit deiner Ameisenfarm passiert, Steve?
Alle tot.
Nix. Hat leider nicht funktioniert ziemlich gut. Ich weiß auch nicht warum, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, aber die Ameisen sind bei mir nach kurzer Zeit verendet. Ich habe alles gemacht, wie es im Guide stand. Wir haben auch nicht gebuddelt in diesem grünen Ding, in diesem grünen Material, was extra dafür da war. Ich habe dann immer mal ein paar Ameisen nachgelegt, um dann zu sagen, vielleicht, keine Ahnung, waren das die falschen oder das funktionierte jetzt beim ersten Mal noch nicht. Ja, finde ich auch. Also das scheinen hier in Hamburg natürlich
Loser-Ameisen gewesen zu sein.
HSV-Ameisen zu sein, die haben nichts geschissen gekriegt, muss ich ehrlich sagen.
Hm.
Ja. Gut, dann gehen wir weiter zum Sport. Ja, wirklich. Ja, dafür, dass keine Bundesliga ist, werden wir zumindest ein bisschen entschädigt. Der U21-EM und der Club-WM. Und ich weiß, dass Bono sehr viel Spaß in der Club-WM hat, weil man da auch viele Teams zu sehen bekommt, die man sonst nicht sieht. Ich hatte mehr Spaß an der U21-EM. Ich fand die Club-EM bisher zum Einschlafen. Gestern ganz unglücklich im Finale in der Verlängerung 3-2 verloren. Die ganze Stuttgarter haten gerade im Internet die Bayern, weil die, also ich wiederhole jetzt nur die Stuttgarter Theorie, weil die mit ihrem Woltemade die Angebietere und wir holen ihn jetzt und so weiter angeblich Unruhe in die Mannschaft gebracht haben, beziehungsweise Woltemade rausgeholt haben aus seiner Concentration und er deshalb so schlecht war gestern. Keine Ahnung. Ja, und
ja, so eindimensionale Erklärungen sind halt ganz gerne auch genommen einfach, ne? Aber das ist, ja, nicht viel mehr als das.
Ich habe mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen, weil die haben ja 0-2 hingelegen, sind zurückgekommen und haben dann so ein doofes Tor gekriegt und waren eigentlich spielbestimmt. Ein bisschen ärgerlich, aber ja, wir haben in letzter Zeit ja den U21-Titel ein paar Mal geholt, von daher, ja, ist keine Ahnung. Also ich bin jetzt nicht todtraurig, sagen wir es mal so. Aber Club-WM ist ja noch im vollen Gange. Messi hat heute böse Schelle gekriegt vom amtierenden Champions-League-Sieger. 4-0 ist, glaube ich, ausgegangen. Bruno, Außenreporter bei der Club-WM, was kannst du uns sonst so erzählen?
Also ich würde es zumindest nicht als böse Schelle betrachten, auch wenn man sicherlich erstmal, wenn man das Ergebnis sieht und sagt, ey, das ist ein 4-0 und ein 4-0 ist erstmal einfach eine ordentlich herbe Niederlage, dann ist das für sich genommen zwar korrekt, aber man muss halt sagen, das ist Paris Saint-Germain und die haben in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass sie absolut jedes internationale Spitzenteam, wenn sie gut drauf sind, 4-5-0 nach Hause schicken. Insofern ist das eigentlich für deren Verhältnisse sogar noch ein einigermaßen normales Ergebnis gewesen. Und auch, würde ich sagen, sogar in der Höhe ein kleines bisschen glücklich und hoch, weil da auch ein hässliches Eigentor dabei war und also wirklich auch ein Ding nach einem direkten Standard. Insofern ein paar Sachen, die halt einfach zufallsmäßig auch in diesem Spiel passieren. Aber ja, also ne, mit Paris ist auf jeden Fall auch, wenn man dieses Turnier irgendwie verfolgt, in Bezug auf den Titel mit Sicherheit zu rechnen. Ansonsten relativ viele internationale Mannschaften eben auch aus Südamerika haben es ja auch geschafft, sich zu qualifizieren jetzt hier für die jetzt anstehende K.O.-Phase oder die wird eben gerade eben gespielt. Nur stand jetzt ist jetzt Achtelfinale. Als nächstes spielen auch die Bayern selber noch Fußball um 22 Uhr gegen Flamengo. Und ja, das könnte definitiv auch interessant werden. Wobei, spielen die heute oder spielen die morgen?
Heute 22 Uhr.
Ich spiele jetzt gleich, ne? Ja, insofern, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das wahrscheinlich schon rum. Wir werden uns das, oder ich werde mir das in diesem Fall auf jeden Fall noch angucken. Wir werden uns
das.
Und das kann auch noch ein bisschen interessant werden, weil Flamengo jetzt auch nicht unbedingt eine Mannschaft ist, bei der man davon ausgehen müsste, dass sie sich auf den Rücken legt und einfach mit sich machen lässt, was sie wollen. Und das ist dann in diesem Kontext schon ein bisschen interessant, weil diese Club-WM sich eben auch selbst, wenn eben das Zuschauerinteresse nicht sonderlich groß ist und auch gerade eben in Zeiten irgendwie der Gruppenphase es auch immer einen Haufen Spiele gab, die auch vom sportlichen Niveau her sehr schwankend waren, kann man sagen. So hat es jede Mannschaft aber doch relativ ernst genommen, auch diesen Wettbewerb zu spielen. Und das ist eben für so einen, in Anführungszeichen, erstmal von außen wirkenden Dödelwettbewerb. Ja, selbst wenn es da eben um relativ viele Gelder geht, was so Antritt und Preis und so betrifft, konnte man nicht unbedingt davon ausgehen, dass jede Mannschaft das auch nach einer vollen Saison halt mit Top 11 und Top Kader und so weiter angeht. Aber das machen sie. Und dementsprechend ist es dann doch auch was, wo man sagen kann, ey, das bringt auch einen sportlichen Mehrwert. Ob es jetzt immer für jeden auch das absolute Maximum ist, sei mal dahingestellt. Ne? Aber mich unterhält es sehr gut.
Okay. Ich hoffe, siehst du das eigentlich auch als BVB-Fan? Weil ich fand der BVB, ich weiß nicht, spielen die absichtlich so schlecht oder sind die so schlecht? Oder widerspricht das dem, was Bono gerade gesagt hat und sie nehmen das eher so als Freundschaftsspiele?
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil da einfach viel zu viel Geld im Topf ist. Okay, ich habe leider nicht die Chance gehabt, viel davon zu sehen. Ja, das macht mich auch ein bisschen mulmig, ehrlich gesagt, mit Blick auf die Liga.
Verstehe ich.
Ich bin eigentlich guter Dinge gewesen mit Kovac. Ja, genau. Gegen die Koreaner hätte ich eigentlich erwartet, dass man zumindest mal irgendwie 3-4 Tore schießt.
Ja.
Ich habe es leider nicht sehen können, ich habe nur das Ergebnis gesehen. 1-0, okay, reicht. Weiter sind wir, 6 Millionen kassiert. Ja, und jetzt kommen die nächsten Millionen, hoffentlich Mittwoch nachts um 3. Oder gute morgens Zeit, um 3, ich, ne? auch geil, ja. Also werde ich es auch nicht sehen. Aber gut. Ich werde mir, wenn sie dann noch weiterkommen, glaube ich, fest vornehmen, die Spiele zu gucken, auch wenn sie dann in der Nacht sind. Ja, wie gesagt, ich kann nicht viel sagen, ich habe nichts gesehen. Ich bin guter Dinge, dass wir da ein bisschen Kohle wegholen. Ich meine, überleg mal, ne? Finalteilnahme oder sogar Final zu gewinnen, da kannst du direkt wieder losgehen und zwei Spieler kaufen. Also die, das sind ja Unsummen, die da fließen.
Ja, umso, also ich habe beide BVB-Spiele gesehen. Nee, nicht beide. Ich habe zwei gesehen von den dreien. Und BVB war in beiden Spielen unfassbar schlecht und hat wirklich gegen unterklassige Teams, die gefühlt bestenfalls irgendwie vom Niveau her zweite, dritte, wahrscheinlich eher dritte Liga waren. Wirklich
die Mamelodi Sundowns haben alles gegeben.
Mit Mühe, mit sehr viel Mühe gewonnen. Also, keine Ahnung. Es fühlte sich an, als wäre es ein Freundschaftsspiel gewesen für den BVB. Aber ja, wie du schon sagst, so viel Geld, ne, da müsste man eigentlich mehr reinlegen. Naja, whatever.
Würde ich erwarten zumindest, ja.
Da gehen wir weiter zu Woltemade und dem FC Bayern. Der FC Bayern will offenbar Woltemade. Ich habe heute gelesen, dass also Woltemade und Bayern sind sich wohl einig und Stuttgart und Bayern sind wohl unglaublich weit auseinander. Das heißt, es gab wohl schon ein erstes Angebot und Stuttgart sagt, nö, da müsst ihr tiefer in die Tasche greifen. Wir in Bremen heulen natürlich, weil wir gerne daran mitverdient hätten, aber wir waren ja wirklich, also auch wenn Werder sich jetzt irgendwie gegenseitig auf, oder die Offiziellen, die es verbockt haben, gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen, ja, ging ja nicht anders, er wollte sowieso weg. Ja, dann war das Angebot nicht gut genug oder er hatte nicht das Gefühl, dass er eine große Rolle in der Zukunft spielt. Das kann man nicht wegdiskutieren. Das war einfach, haben wir einfach einen richtig, richtig guten Spieler einfach leichtfertig gehen lassen. Wobei man zur Verteidigung sagen muss, er hat es in Bremen nicht gezeigt. Er war in Bremen wirklich nicht so doll, wie er jetzt ist. Also natürlich kann man sagen, ja, da sind aber Leute, die haben noch mehr Ahnung vom Fußball als du und da hätte man sehen müssen. Und ja, whatever, lange blablabla. Ja? Bla bla bla. Ich finde, das muss man sich auf die eigene Fahne schreiben, nur nebenbei. Also er will zum FC Bayern. Ich habe gedacht, so mein erster Gedanke war so, ja, und wo spielt er da? Ist er dann der Backup für Kane und ja, geht auf die Bank? Ist das nicht viel zu früh für ihn? Ich bin auch der Meinung, dass noch ein Jahr Stuttgart ihm ganz gut tun würde, um sich zu entwickeln. Der ganze Hype um ihn, der ist halt noch sau jung, ne? Das darf man immer nicht vergessen. Keine Ahnung, Bono sieht das ganz anders, sagt irgendwie, der könnte jetzt prima die Müller-Position einnehmen und wird wahrscheinlich auch spielen regelmäßig. Bono, kannst du es nochmal erklären für uns dumme Fußballfans? Warum ist der Wechsel zum FC Bayern wichtig oder richtig?
Also erstmal möchte ich anzweifeln, dass jeder, der sich das hier anhört, ein dummer Fußballfan ist. Also inklusive der Leute, die hier sind. Zum anderen ist eben bei Nick Woltemade das Spannende halt dieses Gesamtprofil, was der Mann mitbringt. Ja, der ist nicht nur sehr groß und natürlich auch jetzt gerade im Zuge irgendwie der U21-EM oder sowas dann als Stürmer in der deutschen Nationalmannschaft damit gesetzt. Aber der verfügt eben auch über technische Raffinesse und über ein gewisses Positionsspiel, was ihn auch interessant macht für so eine Zehnerposition in so einem 4-2-3-1 zum Beispiel, wo man dann eben mehr oder minder eine hängende Spitze hat hinter jemandem, der mehr die Sturmspitze ist. Und das ist auch das, was in Stuttgart relativ gut manchmal funktioniert hat, wenn zum Beispiel ein Dennis Undav vor ihm ist. Ja, also da kannst du dann eben nicht sagen, okay, du hast mit Nick Woltemade einfach nur jemanden, der seine ganzen Qualitäten rein im gegnerischen 16er hat, sondern der kann auch darum herum ein bisschen was, der kann auch einen vernünftigen Pass spielen und sowas. Das ist ein Gesamtprofil, was man so im Weltfußball sowieso selten hat und in Deutschland darüber hinaus nochmal eine ganze Ecke weniger und ist deswegen so ein bisschen fast ein Einhornspieler in der Art und Weise, was er eben als Qualität auf den Platz mitbringen kann. Und das ist dann eben einigermaßen vergleichbar mit Thomas Müller, der jetzt gerade eben beim FC Bayern ja aufhören wird, irgendwie da zumindest Fußball zu spielen und der das relativ ähnlich verkörpert hat, wo du sagen konntest, ja, ein Thomas Müller kann grundsätzlich von seinen Skills auch mal im Sturm spielen, ist wahrscheinlich nicht unbedingt seine beste Position, das ist da ein kleines bisschen anders noch als bei Nick Woltemade, aber der kann eben auch gerade als hängende Spitze oder so ein kleines bisschen über den Flügel in irgendeiner Position, wo er so ein bisschen zwischen den Räumen steht, funktioniert der super gut. Und das ist eine Qualität, die sonst im deutschen Fußball gerade jetzt eben vor allen Dingen Nick Woltemade mitbringt, der dann eben nicht nur einen Harry Kane vertreten könnte, wenn es denn notwendig wäre, sondern der eben auch parallel zu Harry Kane mit ihm gemeinsam spielen kann. Und das ist dann für den FC Bayern einfach so ein Paket, wo man dann auch sagen muss, ja, kann man komplett nachvollziehen, dass die da versuchen, einfach ihre Tasche jetzt aufzumachen und alles Geld einfach gegen Stuttgart zu schmeißen, was da zur Verfügung ist, um den Mann zu holen. Ich glaube nicht, dass sie das tun müssen. Da wird einfach relativ viel gerade auch von Seiten von Stuttgart gepokert. Aber wenn der Spielerwille eben tatsächlich so deutlich ist, wird es zu irgendwelchen Konditionen halt auch in diesem Sommer jetzt bereits soweit sein. Da bin ich relativ fest von überzeugt.
Okay. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass er, was seine persönliche Entwicklung angeht, bei Stuttgart besser aufgehoben wäre. Aber ich muss fairerweise sagen,
der spielerischen, glaubst du, er braucht irgendwie sehr viel mehr von der Spielerfahrung? Weil zum einen mal Spielerfahrung kriegt er bei den Bayern ja auch. Er hat jetzt auch schon ein bisschen was in der Bundesliga. Und er kriegt halt gerade auch durch das Training und so weiter, er spielt immer mit den besten Spielern der Welt. Ne, und auch zu diesen Standards, die wahrscheinlich auch noch mal einen Ticken größer sind als in Stuttgart. Das, glaube ich, kann man schon sagen.
Du weißt ja, dass ich, ob das jetzt richtig ist oder falsch, ist jetzt völlig egal, dass ich da auch der Meinung bin, dass der Hype um ihn ein bisschen zu krass ist. Dass es ein junger Spieler ist, der auch nicht die ganze Saison überzeugt hat bei Stuttgart, sondern eher so zum Ende hin. Und ich finde, aber das Ding ist, ich glaube, dass es für einen Spieler ganz gut ist, gerade einen jungen Spieler, erstmal irgendwie konstant bei einem anderen Verein zu überzeugen und sich zu entwickeln. Und ja, du hast schon recht, aber ich hätte auch gedacht, dass er sich bei Stuttgart nicht durchsetzt. Von daher, weil ich ihn nur aus Bremen kannte. Von daher, keine Ahnung, bin ich einfach da nicht so helle und da zu traditionell eingestellt, Fußballromantiker. Weil man auch erlebt hat, wie viele vermeintliche große Talente zum FC Bayern gegangen sind und da auf der Ersatzbank versauert sind, ihre Selbstvertrauen verloren haben und dann irgendwann im Nichts verschwunden sind. Und wenn du sicher bist, dass er bei Bayern regelmäßig spielt und auch mal von Anfang an, die Aussicht mit den Besten der Welt immer zu trainieren, ist natürlich eine gute, aber ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt, ob der Wechsel funktioniert und was Stuttgart bekommt dafür und ob er bei Bayern dann so weitermachen kann, wie jetzt bei Stuttgart und in der U21 aufgehört hat. Das wird sehr interessant.
Sicher. Wird er denn überhaupt noch sagen, dass das im heutigen Fußballgeschäft 23 noch so jung ist?
Er ist 23, so. Wieso darf der denn bei der U21 noch mitspielen, wenn er 23 ist?
Das hängt von den Geburtsjahren ab. Ja, aber wenn du zu Beginn der Qualifikationsphase zum Beispiel, das ist ja immer so ein Zwei-Jahres-Rhythmus. Wenn du da halt noch diese Sache erfüllt hast, dann darfst du auch bei dem Endturnier noch mitspielen. Das ist sowas, das haben die als Konsensentscheidung einfach getroffen, ne? Damit die Leute, die halt vorher dann, ne, halt jetzt gegebenenfalls zu irgendwelchen anderen Zeiten da gespielt hätten, dann am Ende auch bei diesen Endturnieren mitmachen können.
Krass. Verstehe, okay.
Ja, ich hab's gerade selbst. Stell dir mal vor, du hast Geburtstag so einen Tag vor dem Finalspiel, so als wichtigster Spieler. Oder ja, tja, da tut uns jetzt aber leid, ne?
Tschüss. Dann sagen die halt, okay, ne, wenn du sagst, okay, da kannst du halt so eine Mannschaft dann auch zusammenstellen in so einem gesamten Qualifikationsding, ne? Das ergibt schon Sinn irgendwo.
Whatever. Bin ich wieder ein bisschen rausgekommen durch die ganze Sache. Diese Woche ist noch eine ganz krasse Sache passiert, die, glaube ich, sehr große Auswirkungen haben kann auf den deutschen Fußball. Nämlich RTL hat Sky gekauft. Mhm. Ich habe jetzt den Überblick verloren, wie gut es Sky ging. Aber ich habe immer in Erinnerung irgendwie von wegen, ja, Sky schreibt immer rote Zahlen und es geht nicht aufwärts. Ja, ja, da hat man irgendwie ganz oft gehört. Ich weiß nicht, wie es am Ende war. Aber Sky hat natürlich die wichtigen Bundesliga-Rechte. Jetzt darf man natürlich gespannt sein, ob die, also erstmal muss noch das Kartellamt zustimmen. Man kann ja nicht einfach so, ne, heutzutage so eine große Firma übernehmen. Das dauert wohl noch ein bisschen. Das heißt noch, in der kommenden Zeit, weiß nicht, wie lange werden die noch parallel zueinander existieren und senden. Aber also es wird interessant, was die Bundesliga-Rechte angeht, wie Sky, wie das auf RTL laufen wird, ob sie vielleicht sagen, ich meine, nur crazy, ne? Aber wenn sie sagen, jeden Spieltag ein Spiel irgendwie auf RTL im Free-TV oder ob sie sagen, wir verschieben alles auf unsere RTL-Plus-Plattform, was wohl das Wahrscheinlichste ist, denke ich. Aber dann wird die natürlich auch sehr viel teurer werden, als sie jetzt ist, ne? Weil jetzt kostet die ein Apple und ein Ei. Also wird alles sehr interessant, aber RTL mit dem Bundesliga hatten wir ja schon mal, wie hieß es damals? Da hatten die schon mal die Bundesliga-Rechte?
Oder nee, hatten. War nicht direkt RAN, weil RAN war ja Sat.1.
Nee, also aber davor hatte RTL auch mal, das auch mal. Wie hieß das denn?
Kann mich auch erinnern.
Ja, irgendwas war da, ne? Dass sie nicht live übertragen durften, sondern dass sie das, was die Sportschau gemacht hat, dass sie das bekommen haben und immer dann diesen Sportschau-Dings machen durften.
Naja, wie auch Anfang der 90er oder so kann ich mich an Bilder erinnern.
Genau, mit Uli Potowski am Rand. Genau.
Das Anpfiff?
Genau, Anpfiff hieß das. Ja.
Echt?
Ja.
Ich weiß nur, das war auf jeden Fall der Name der Biografie von Toni Schumacher, über den wir auch schon mal im Patreon-Podcast geredet
haben. Du hast also so viel sinnloses Fußballwissen in dir, es ist echt spannend.
Ja.
Wie dem auch sei, also es hat jetzt noch unmittelbar keine Auswirkungen, jetzt gerade nicht, aber ich habe so gelesen, es soll so ein Jahr dauern, bis das alles durch ist und spätestens dann werden wir uns auf neue Sachen da einstellen müssen. Aber vielleicht wird es auch ganz unspektakulär und und RTL macht einfach genau das weiter, was Sky gemacht hat, nur halt auf RTL Plus. Wahrscheinlichste. Das ist Wahrscheinlichste. Ja.
Könnte sein. Ganz interessant. Ganz interessant fand ich auf jeden Fall so, dass ich dann auch im Netz gesehen habe, einfach als Kommentar dazu. Der reine Kaufpreis jetzt, ohne weitere Boni und so weiter, ist günstiger als der Florian Wirtz-Transfer nach Liverpool. Also Sky günstiger da einfach. Denke ich so, ja.
Also das Gleiche, was grob ein Sky-Abo für ein Jahr kostet.
Ist ungefähr ein Niveau.
Was ist denn mit den Fußballrechten? Die sind doch so teuer, die Bundesliga-Rechte. Oder haben sie die nur auf Pump gekauft? Keine Ahnung.
Das muss ich die Leute da selber fragen, oder? Die verrechnen das wahrscheinlich über die Jahre hinweg. Das ist so, ja. Und teilweise sind da ja auch noch andere mit drin. So, da ist dann eben auch noch ein Betrag an Datsen, die ja sowieso jetzt auch so ein kleines bisschen am Rand stehen schon, weil sie die ganzen Freitagsspiele jetzt nicht mehr einfach haben und jetzt zwar die Konferenz, aber dafür auch nicht die Einzelspiele. Da hat sich ja Sky auch was anderes einfallen lassen oder jetzt RTL. Bin mir auch nicht sicher, welche Terminologie ich da benutzen muss. Ne?
Ich würde mich am meisten freuen, wenn wieder alles bei einem wäre. Da muss man nicht so viel drumherum bezahlen. Das wäre so für den
Film. Wo ist eigentlich Premiere?
Ja, gut.
Oder Arena muss kommen. Jeff Bezos muss kommen und uns einfach die Rechte kaufen. Einfach sagen, so, wer auch immer was will, wir machen das größer und wir machen bei Amazon Prime. So. Fertig.
Das wäre geil.
Oder naja, wir hören alle wieder spannend von der Konferenz im Radio.
Good old time. Der Deal ist irgendwie 150 Millionen Euro kostet jetzt, kosten quasi, also das, die übernehmen irgendwie den deutschsprachigen Teil von Sky. Sky Deutschland, ne? Und zahlen 150 Euro und dann kommt die variable Komponente. Die geht bis zu 377 Millionen Euro, vorausgesetzt, der Aktienkurs steigt über 41 Euro.
Hä? Und das, was auch immer.
Und das ist das Ding am Freitag gestiegen um 16% nach dieser Meldung auf 36,80. Und ich dachte mir halt, ist das nicht irgendwie jetzt schon vorprogrammiert, dass irgendwer auf jeden Fall dafür sorgen wird, dass der Kurs auf diese 42 Euro steigt, damit die da ihre 370 Millionen kriegen, oder? Hä? Also ganz, ganz weirder Deal. Ganz weird.
Das klingt auch komisch irgendwie. Da muss ein Aktienwert auf irgendwas steigen und dann muss irgendwie, keine Ahnung, Vollmond sein und
Ja, genau.
Ach ja, Kapitalismus, ne?
Oh Mann, ich hab so scheiße Schmerzen. Ich muss gleich mal aufstehen, mir was zu trinken holen. Gute Idee. WWE Night of Champions. Oh Gott, ja. Dieser Teil wird übrigens präsentiert von Heelturn.de.
An diesem Wochenende vielleicht auch Hellturn, nicht sicher.
Hellturn, aber, ja, wirklich.
Bevor du loslegst, ich dachte bis gestern, dass ein Heel-Turn irgendein Move wäre, so wie ein Frog Splash. Und hab dann erst gecheckt bei deinem aktuellsten TikTok, dass so ein Heel halt so ein Schurke ist irgendwie, ne? Und also genau. Halt so ein Anti-Typ, ja.
Ja.
Das so viel zu meinem Wrestling-Wissen. Und jetzt viel Spaß.
Ja, also, ich glaube, wir brauchen nicht darüber sprechen, dass dieses widerliche Sportswashing, was da betrieben wird, absolut ekelhaft ist.
Ja, ja, wenn Kapitalismus,
ne? Wenn es einen Beweis dafür geben muss, warum dieses Land keine großen Sportsevents hosten sollte, dann schaut euch bitte irgendwie SmackDown vom Freitag aus Riyadh und Night of Champion als PLE, früher hätte man gesagt Pay-Per-View. Schaut euch das an.
Das geht als, also das PLE, von mir aus könnt ihr euch das angucken, aber SmackDown, wenn ihr euch, das können wir nicht, wir können nicht empfehlen, dass die Leute sich das angucken sollen. Das geht als Folter durch.
Ja, genau.
Das geht als Folter durch.
Sogar Maris irgendwie, die das mitgeguckt hat, war total angewidert. Das ist absolut unterirdisch, was da passiert ist. Und also, ich sag's jetzt mal ganz direkt. Wenn du bei so einem Event in Riyadh antrittst, und du bist eine Frau oder ein Farbiger oder eine Farbige. Oder schlimmer beides, dann wirst du auf keine Reaktion, wird es keine Reaktion auf dich geben. Bei SmackDown war das extrem. Beim PLE, also dem Groß-Event, würde man sagen, war das genauso. In diesem Fall, ich finde das, mich hat das, also könnt ihr anderen fragen, mich hat das so getriggert, dass das Publikum, also ihr müsst euch das so vorstellen. Erstes Match, Cody Rhodes gegen Randy Orton. Die Crowd ist voll da. Man hat das Gefühl, das war orchestriert, weil es am Freitag so viel negatives Feedback gab. Haben die ihren Leuten gesagt, pass auf, wir müsst da richtig Party machen. Das haben die dann nur durchgehalten am Anfang des Openers, den ich gerade gesagt habe. Und ganz am Ende bei Cena gegen Punk waren sie auch wieder kurz da oder auch länger. Den Rest der Zeit war es leise. Du hättest bei diesen Matches hättest du eine Stecknadel fallen hören können. So leise war das.
Da ist das teilweise ist es ja mal okay, dass Sachen auch leise sind. Das möchte ich mal grundsätzlich dazu sagen. Weil wenn im Ring jetzt nicht so riesig was passiert oder so, dann, klar, kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass das Publikum riesig mitgeht. Aber, und da ist eben, ne, da liegt der Hase im Pfeffer, es gibt definitiv eben doch dann auch eine sportliche Leistung, die da im Ring erbracht wurde, worauf eigentlich das Publikum eine vernünftige Reaktion hätte bringen müssen. Und da war gar nichts, also wirklich null. Und das ist zumindest in der Form bei SmackDown nicht unbedingt so gewesen, weil da gab's schon, das war schon einfach turbolangweilig. So, das kann man gar nicht anders sagen. Das PLI war in Ordnung an sich, aber ja, die Reaktion war halt komplett weg. Und das ist dann schon sehr, sehr auffällig, wenn man eben vom Publikum einfach eine sehr, sehr andere Reaktion gewohnt ist aus den ganzen anderen Shows, die so durchziehen.
Ja, also
ist dann schon erbärmlich einfach.
Wo du gerade schon gesagt hast, irgendwie, also wenn du das Problem hattest, dass du eine Frau warst und farbig, dann hast du gesehen, also du kannst richtig, schaut es euch an, falls ihr es könnt, irgendwo. Du siehst wirklich die ersten Reihen, sitzen alle am Handy, keiner guckt dieses Match. Es gibt null Reaktionen. Und es ist das Finale des King of the Rings Woman Turniers, ne? Also quasi das Äquivalent zu dem Opener. Ja. So, und das ist schon respektlos. Oder die Samoans gegeneinander, ne? Solo Sikoa gegen Jacob Fatu, dasselbe. Also wirklich ein super spannendes Match eigentlich, was sogar eins der besseren des Abends war. Es geht um den US-Titel und du kannst eine Stecknadel fallen hören. Das geht einfach überhaupt nicht.
Ja, aber tatsächlich ist es ein bisschen so, dass man die Vermutung hätte äußern können, dürfen auch bei bestimmten Dingen einfach nicht jubeln. So, die sind das einfach nicht gewohnt, einfach irgendwo eine Form von Reaktion zu zeigen. Also es ist schon, ja, es ist dann merkwürdig einfach.
Und in diesem Desaster crowdmäßig wird dann auch noch announced, dass der Royal Rumble 2026 auch in Riyadh stattfindet. Also eins der Top 4 Pay-Per-Views des Jahres. Also eines der größten
Events überhaupt.
Ja. Ne? Ja.
Und das hat dann dafür gesorgt, dass auch die Laune wirklich, selbst wenn es eben am Samstag doch qualitativ auch signifikant besser war als am Freitag, weil schlechter geht auch schlicht und ergreifend nicht. Und zwar wirklich in diesem Fall. Das ist jetzt nicht einfach nur einfach so dahingesagt, sondern das meine ich 100% ernst. Ich glaube nicht, dass ich im Wrestling schon mal sowas Mieses gesehen habe wie diesen Freitag. So hat das eben das kleine bisschen, was man irgendwie vielleicht noch an Spaß oder sowas am Samstag empfunden hat, jedenfalls auf meiner Seite ganz subjektiv, komplett gekillt. Dass man gesagt hat, ey, in ein paar Monaten ist man übrigens wieder hier zu denselben Bedingungen und hat eben auch den großen Frauen-Royal Rumble ja dann da mit mindestens 30 Kämpferinnen, die dann da reinkommen und eine Stunde lang komplett einfach eine Show abziehen, wie sie das nur einmal im Jahr sonst tun, vor diesem Publikum. Das hier ist ein Podcast, da sollte man Worte haben für Sachen, habe ich in dem Fall nicht. Alles wäre jetzt strafrechtlich relevant.
Ja, muss ich also sagen. Ich fand den PLE, also Night of Champions, auch nicht doll. Bruno sagt ja, das war okay. Ich fand bis auf den Main Event irgendwie alles nicht so doll. Also Opener war okay, vielleicht Solo Sikoa gegen Jacob Fatu war okay, aber es war auch wirklich viel Leerlauf drin. Und ich glaube, dass mich diese Crowd auch einfach runtergezogen hat und dieses permanente Ignorieren von Frauen und Farbigen hat mich halt so getriggert. Unterirdisch. Daran sieht man mal auch, wie so ein Event mit der Crowd sinkt oder fällt. Ne? Wenn die in Paris jedes Mal irgendwie ein Feuerwerk zünden bei jedem Match, dann reißt das einen halt mit. Und wenn in Riyadh die Leute lieber am Handy sind und Frauen und Schwarze hassen, irgendwie, was übrigens blanker Rassismus ist, das kann man nicht anders benennen.
Und Sexismus, ne?
Und Sexismus, dazu. Genau. Dann hat diese Stadt einfach nicht verdient, so große Events zu hosten. Und ja.
Money talks.
Gut. Am Montag geht's bei Raw weiter. Auch,
was da für Leute sitzen in dem Publikum? Sind das wirklich Wrestling-Fans? Wenn du doch Wrestling-Fan bist, dann stehst du doch über sowas drüber, oder? Also, du liebst doch den Sport.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass es soll ja ausverkauft gewesen sein, dass die da auch Leute hingesetzt haben, damit es voll wird.
Ausverkauft sind die WWE-Events, wenn man die WWE fragt, eigentlich immer. So, das ist kein Gradmesser, auf den man sich verlassen sollte, glaube ich. Aber
also,
klar, ne?
Also, keine Ahnung, ich habe da irgendwie, kommen wieder Bilder in meinen Kopf von Katar und gekauften Fans, die da rumlaufen. Das kriege ich wieder Flashbacks von.
Und vor allen Dingen, das Miese daran ist ja, irgendjemand schrieb, ich habe, glaube ich, auf Sport 1 gelesen, irgendwie, die gesagt haben, das ist eigentlich kein PLE oder kein WWE-Event, sondern das ist irgendwie für den, wie heißt der, Sulman, blabla, Scheich, seine persönliche Veranstaltung auf seinem Hinterhof, so nach dem Motto. Man darf nicht vergessen, dass die nicht nur WWE-Events kriegen, sondern dass die auch die übernächste WM kriegen, die Fußball-WM da in Saudi-Arabien stattfinden wird. Und ja, dieses Sportswashing, ja, die haben halt die Ölmillionen, die haben halt das Glück, dass sie das ganze Öl da haben. Und ja, also ich sehe das sehr, sehr kritisch. Jeder ist käuflich, man stellt sich hier hin und sagt, die Schweine, wie können die überhaupt hingehen? Wenn der Scheich mir sagen würde, du kriegst eine Mille, wenn du, keine Ahnung, von da einen Podcast machst, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Muss man leider sagen, ich stelle mich da nicht hin und sage, ich bin ein besserer Mensch. Aber als Fan ist das wirklich sehr schwer zu ertragen, muss man so sagen. Gut, das dazu. Ja, Montag geht's weiter. Ich habe es gerade noch erwähnt, Roman Reigns war nicht dabei, obwohl das eigentlich als relativ sicher galt, dass er zurückkommt. Ich habe es auf heelturn.de auch berichtet, dass dass es relativ sicher ist. Dann kamen natürlich die ganzen Captain Hindsights dahin und haben gesagt, wo war denn Roman? Haha, du hast da gar keine Ahnung. Also es galt als relativ sicher. Ich habe heute gelesen aus mehreren Quellen großer US-Seiten, dass er wohl auf jeden Fall noch vom SummerSlam kommen soll, weil er beim SummerSlam wohl einen großen Spot kriegen würde und ein großes Match. Bono und ich haben gestern noch darüber gestritten, weil Bono sagt, er kommt beim SummerSlam erst wieder.
Würde viel mehr Sinn machen,
aber die wollen ja auch Pay-Per-Views verkaufen, beziehungsweise wollen damit auch werben. Es ist ein Zwei-Tage-Event und da brauchst du so ein großes, es ist halt der zweitwichtigste Pay-Per-View oder PLE des Jahres. Brauchen halt Roman Reigns, glaube ich, dafür. Und ich, keine Ahnung, ob er jetzt morgen schon zurückkommt oder ob er vielleicht bei, ich könnte mir vorstellen, dass er bei Saturday Night's Main-Event zurückkehrt. Er wird auf jeden Fall demnächst kommen. Da kann man sich wohl sicher sein. Gut. Gaming. Maris. World of Warcraft.
Ja.
One Button Assistant.
Das hab ich nicht hingeschrieben, tatsächlich.
Wer hat's denn hingeschrieben?
Von mir.
Ah.
Ich wollte sagen, ich glaube,
Steven. Habt ihr denn davon mitbekommen überhaupt?
Ich weiß,
es gibt dieses Feature.
Ja.
Ja, das ist ja, hat ja riesen Wellen geschlagen, weil irgendwie viele Leute denken, es ist total unnötig und hassen es quasi. Dann gibt's die Gruppe, die sagen, die sowieso irgendwelche Add-ons nutzen, wie Steve und ich, die sagen, ey geil, ich habe 16 Klassen irgendwie, endlich muss ich nicht mehr jede Rotation auswendig lernen. Und die es sowieso brauchen, weil sie es aufgrund von irgendwelchen Einschränkungen sowieso eher nutzen würden.
Ja.
Und dann tatsächlich mal vernünftig raiden können oder sowas in der Richtung. Und ich finde, also ich bin positiv, was das angeht. Wie gesagt, ich hasse es, ein Add-on laufen zu lassen, nur damit ich die Rotationen einigermaßen hinbekomme, weil die heutzutage komplett albtraumhaft sind. Und das dann noch für jeden auswendig lernen, das habe ich gar keine Lust drauf. Und ich finde das gut. Also ich habe diesen Assistant, der jetzt mehr oder weniger ist wie das Add-on vorher, hatte ich ja schon an. Den One-Button hatte ich jetzt noch nicht getestet, aber beim nächsten Mal beim Spielen werde ich ihn definitiv auch mal irgendwie anschauen und gucken, wie Spaß oder wie toll das ist, mit einer Taste zu spielen.
Ich habe ein bisschen rumprobiert schon damit und es macht halt wirklich Spaß, vor allem wenn du halt zockst und dabei irgendwie was Second Screens, ne, irgendwie eine Serie guckst oder so und dann kannst du auch tatsächlich auch in Dungeon laufen und fällst halt nicht so stark in deiner DPS.
Das ist ja auch was super Wichtiges tatsächlich, weil ich habe häufig, dass ich Spiele suche, die ich einfach nebenbei zocken kann. Dass ich YouTube-Videos laufe und gucke Streams oder mach sonst irgendwas. Und dabei will ich irgendwas spielen und aktuell ist das fast immer nur Hearthstone. Und alles andere hat halt entweder keine Season, so wie Diablo. Dann manchmal ist es halt Diablo, wenn es eine Season ist, aber WoW ist da schon irgendwie länger raus, wenn es nicht gerade Classic ist. Weil du halt immer auf jeden Furz achten musst, weil irgendwie jeder Begleiter von einem normalen Mob in einer Instanz, die so aus dem Leben knallen würde, wenn du da nicht irgendwie aufpasst, dass das halt irgendwie nicht geht. Genauso wie wenn du Damage-Rotation irgendwie, du fällst ja sonst wo ab, wenn du da nicht irgendwie on top of the game warst. Und ich finde das gut. Aber erzähl weiter.
Ich wollte es nochmal hier mit reinbringen, weil gestern kam von Bellula ein Video auf YouTube, wo er so ein bisschen die Daten von Wowhead genommen hat und dann mal durchgerechnet hat. Und tatsächlich ist das, wenn du den One-Button nimmst, bist du, also Statistiken und Daten und so weiter, ne, zeigen, dass du, also 75% aller WoW-Spieler werden durch das Ding besser. Ne, 75% aller WoW-Spieler spielen sonst schlechter, als wenn sie den One-Button, das One-Button-Feature nutzen würden. Das macht auch Sinn, wenn du dir Ja, wenn du dir die Statistiken anguckst, es gibt halt so Berechnungen, wie für jeden Spec im Endeffekt, wie sehr schlechter du bist, wenn du dieses Tool nutzt. Und dann guckst du dir das an und denkst dir manchmal, okay, 20% weniger DPS ist ja irgendwie schon viel, ne? Kommt einem so vor. Aber das Tool geht halt immer vom absoluten Optimum aus. Und das heißt, von 100% perfekt gespielt dein Spec in jeder Situation. Und da, glaube ich, müssen wir uns alle in die Nase fassen. Wir sind jetzt auch schon im erhöhten Alter irgendwie. Das machen wir alle nicht mehr, ne? Dass wir den Spec in der Mythic irgendwie 100% top spielen.
Ich krieg das schon noch hin. Weiß nicht, wie das
bringt. Ja, klar. Das habe ich auch erwartet von dir, Bruno. Unterm Strich, und das ist halt die geile Geschichte daran, sorgt es einfach dafür, dass alle Spieler besser werden. Ja. Und
naja.
Dann haben einfach alle was davon. So, derjenige, der es halt scheiße findet, dass es dieses Tool gibt, weil er sagt, hey, ich will aber, dass Leute sich anstrengen, um ihren Spec zu lernen, ja, und irgendwie, es soll auch eine Skill Gap geben. Der hat den Vorteil, dass seine Kollegen, mit denen er in der Gruppe ist, wenn die halt vorher schlecht waren, jetzt auch irgendwie besser sind. Ja, also profitiert er auch. Und alle anderen, die sich halt eben nicht unbedingt in die Rotation einarbeiten wollen, haben einen Vorteil, dass sie da zocken können, auch irgendwie Low-Key Mythic Plus mitmachen können. Und Leute, die irgendwie große Ambitionen haben und Mythic Raiden wollen oder irgendwie hohe Keys machen wollen, nutzen das eh nicht. Ne? Von daher, ich verstehe auch gar nicht, warum es da eine negative Resonanz gibt. Ich weiß nicht, Maris, vielleicht hast du das von die negative Seite etwas mehr von gehört.
Ja, als es angekündigt war, da waren die Kommentare, WoW wird ja so casual und bla. Aber ja, das ist es ja, das sind die zu dem Zeitpunkt doch, das war ja vor Monaten ja eigentlich schon, und die da gespielt haben, das waren ja sowieso nur die letzten Hardcore-Leute, die sich das wirklich angetan haben. Und wenn die dann anfangen rumzu jammern, kann ich das verstehen. Allerdings ist das ja auch überhaupt nicht für die gedacht. Das ist damit alle anderen, die jetzt gerade nicht mehr spielen, weil ihnen das zu komplex ist und zu nervig ist, damit die zurückkommen und das auch spielen. Ne? Und ich verstehe es auch nicht, warum die da immer rumjammern, aber es ist halt eine große Gruppe, die da jammert.
Ihr versteht das ernsthaft nicht, groß. Warum die Leute rumjammern deshalb? Ist es euer Ernst?
Ja, gut, es ist halt eine elitäre Shitshow, ja. Ich verstehe nicht, wie man so sein kann, persönlich.
Es ist ja nicht so, also ich würde es verstehen. Ich würde auch
ein Spiel, das über Jahre immer weiter vercasualisiert wurde und das am Ende jetzt so einfach war, dass sogar ein Scheiß-Noob wie ich irgendwie da vernünftige Sachen hinkriegt. Es ist, also ganz ehrlich, also ein Spiel, was dessen Geschichte darin auch bestand, irgendwie irgendwelche Kombos zu fahren und zu perfektionieren über die Jahre und plötzlich brauchst du noch eine Taste drücken. Also bitte, ey.
Ja. Also erstmal, ich würde das verstehen, wenn du das spielst und die Taste nutzt, du genau auf dem gleichen Level spielst wie da oben. Spielst du aber nicht. Dein Niveau wird nur auf einen Level angehoben, wo du nicht mehr der übelste Idiot im Damage-Meter quasi bist. Es nimmt dir nicht alle Mechaniken weg, dass du in jeder Pfütze nicht mehr drin stehst. Es ist nur, dass die über die Jahre immer komplexer und gigantischer gewordenen Rotation, die irgendwie jeder
für jede Situation. Das ist doch überhaupt nicht komplexer ist geworden. Nicht. Natürlich nicht.
Natürlich. Spiel mal Classic und dann spiel mal Retail. Du spielst Hunter, spiel mal einen Druid oder einen Schamanen, einen Hexenschamane. Ich habe so viele Tasten, dass ich nicht mehr mein Keyboard vollbelegt habe.
Das Spiel ist über die Jahre immer weiter vercasualisiert worden. Das sagt dir jeder, der ein bisschen Ahnung davon hat. Schon tausendmal gehört.
Die Specs an sich
ich spiel aber mal nicht in der Rotation. Ich spiel mal Frostmagier in Classic, du brauchst eine Taste da schon, das ist Frostblitz. Viel Glück dabei, also viel Spaß dabei. Also, das ist eine Milliarde mal einfacher als Retail.
Oder Hexa, Shadow Ball Spam.
Ja, Shadow Ball
Spam. Als Rogue war es ja auch nichts anderes.
Ach, und das ist jetzt großartig anders irgendwie. Also in das letzte Mal,
was ich gespielt habe.
Ach so, ein Quatsch, da hast du auch nur drei Tasten, die du benutzt.
Nein!
Du hast BM-Hunter gespielt, oder?
Ich habe alle Sachen gespielt.
Also ich vermisse gerade irgendwie so ein bisschen den wo ist denn der Steve Thien? Ich vermisse irgendwie den Steve Thien gerade.
Also ich habe
Also sorry, dass ihr das nicht begreift, finde ich krass. Dass du ein Spiel, ein MMO absolvieren kannst und dann eine Taste drückst. Also sorry, das ist doch da habe ich überhaupt keine Motivation, das Spiel mehr zu spielen. Wenn ich eine Taste drücken kann. Das machst du sowieso nicht. Ja, es geht nicht darum, ob ich es muss.
Ja, aber du spielst das Spiel ja sowieso nicht.
Ja, ich spiele es bei jedem Addon auf jeden Fall wieder. Und ich gucke immer wieder rein. Und ich glaube, ich twinke mehr als du, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich sein darf. Du spielst am Ende irgendwie bei Pandaria. Ja, weil du die ganzen Pandaria-Chars mitgenommen hast. Aber ich habe auch mal zwischendurch
getötet. Ja, doch schon. Ich habe 50 Chars über Level 50.
Also ich kann es verstehen, dass ihr sagt, irgendwie es funktioniert ganz gut und man kann nebenbei irgendwie kacken oder was gucken oder so, aber das ist für mich ist es der absolute Tod von WoW, dass du es mit einer Taste spielen kannst. Sorry, aber das ist der endgültige Genickschuss und das endgültige, ich scheiß auf alles irgendwie, damit es auch irgendwie der Hund von nebenan noch spielen kann, weil ich brauche nur noch eine Taste drücken. Finde ich persönlich eine Katastrophe für das Spiel, aber keine Ahnung. Und
das genau glaube ich nämlich nicht, dass es schlecht fürs Spiel sein wird, weil ich glaube, dass es langfristig für mehr Spieler sorgen wird. Das sorgt dann für mehr Kohle im System. Das ist gut. Plus,
ja,
man munkelt ja eventuell vielleicht. Kapitalismus,
Blizzard, Gewinnmaximierung, geil. Weil man überhaupt keine Ahnung mehr hat. Man muss sich überhaupt nicht mehr mit den Fähigkeiten beschäftigen. Du kannst einfach immer eine Taste drücken. Ja, geil, Alter.
Eventuell Konsolen-Release.
Ja, genau, aber das geht ja doch auch nur wieder um Maximierung irgendwie. Wir nehmen jeglichen Intellekt raus aus dem Spiel, du kannst alles mit einer Taste machen, dann können wir es dann auf dem Handy auch veröffentlichen. Voll geil, Alter. Können wir maximales Geld machen, jeder Trottel kann es spielen. Voll cool.
Nice. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ist ja ein Schritt vor Automodus, scheiße. Da genau. Habe ich mir gar nicht nachgedacht.
Du kannst dir jetzt, du kannst einen Vogel nehmen, ja, der so den Kopf immer nach vorne und zurück macht, automatisch. Den setzt du vor die Taste und du gehst einfach AFK. Weil der macht ja alles für dich.
Ja, dann stehst du am Anfang der Instanz rum und das war's. Ach, also ist ja nicht so, dass das Spiel, es geht nur um deine Abilities. Es geht ja nicht um Laufen. Da brauche ich noch
eine Taste, der vorwärts läuft, stimmt. Ja. Okay, ändert alles.
Denk mal drüber nach, was du gerade gesagt hast und dann
muss ich nicht drüber nachdenken. Auch,
dass das ein bisschen komplizierter ist als nur
Digga, wir haben das Spiel seit 100 Jahren. Ich habe jeden
Und ich spiele das Spiel genauso lang.
Ja, genau, aber deshalb bin ich auch so schockiert, dass du einen Ein-Tasten-Spiel-Gameplay gut findest. Aber das passt nicht zu dir. Du bist ein elitärer Spieler, der sich doch auf einen abwächst, irgendwie, wenn er einen geilen Lock hat von dem Dings. Und das wird doch völlig abgewertet.
Ich spiele freiwillig die Rotationen, die noch am kompliziertesten sind, selbst in Classic.
Aber genau, das ist doch der Punkt.
Und ich finde das trotzdem gut, dass es das gibt. Du
gehörst doch zu diesen elitären Spielern, die sich darauf was einbilden, wenn sie viel Damage machen. Und das wird dann
alles für mich, absurd für mich, Gefühl,
wenn, weil jeder Dödel das vielleicht auf, schafft.
Allein, ich erkläre dir mal kurz, wie Damage-Meter funktionieren. Wenn ein Kampf zum Beispiel 5 Minuten dauert, wenn du eine Gruppe hast, die gut ist oder akzeptabel ist, und wenn der Kampf mit der Haufen von Udos in deiner Gruppe ist, die alle kein Damage machen, nicht wissen, welche Tasten sie drücken, dauert der Kampf 8 Minuten. So, wenn du alles perfekt machst, die deine Cooldowns normal rotieren lässt und der Kampf 8 Minuten dauert, sind deine Stats im Vergleich zu allen anderen in der Welt total beschissen, weil der Kampf zu lange gedauert hat. Wenn die ganzen Udos dieser Welt, wenn jetzt wirklich Udo heißt, dann tut mir das leid, ich nehme das zurück.
Dankeschön, du hast jetzt was gesagt.
Wenn alle Udos jetzt plötzlich akzeptablen Damage machen dadurch und die Kämpfe, die du da hast, statt irgendwie 8 Minuten, ich meine, sie werden nicht beim Optimum von 5 Minuten dann in diesem Beispiel landen, sondern vielleicht bei 6 Minuten, das sind deine Stats aber im Großen und Ganzen besser und kompetitiver, als wenn du in diesem 8-Minuten-Kampf bist. Und das habe ich die ganze Zeit immer gehabt. Das ist total anstrengend und nervig, dass deine Stats runtergezogen werden, weil deine Gruppe nämlich ein Haufen von Gurken ist. Im Endeffekt die einzige Lösung, die du da nur machen konntest, wenn du ein guter Spieler bist, deine Gilde zu verlassen und in einen Raid oder eine Gruppe zu suchen, die genauso auf dem Level gespielt hat wie du. Nur das kannst du schlecht machen, wenn du da irgendwie mit Freunden oder Real-Life-Freunden zusammenspielst und von denen nicht jeder auf deinem Niveau spielen.
Also First-World-Problems, Alter. Was hat das jetzt
damit zu tun? Ja, aber du hast doch gerade über die elitäre Probleme geredet, warum ich das gut finde. Das ist der elitäre Grund, weshalb ich das gut finde.
Sorry, aber es geht doch schlicht und einfach darum, dass Blizzard das einführt, weil sie irgendwie mal wieder irgendwie mehr Gewinn machen wollen und eine Konsolenversion einführen wollen und dass es jeder Trottel spielen kann. Es ist doch das Einzige, es geht doch nur darum. Und denen sind die Spieler doch sowas von scheißegal. Und die Damage-Meter sowieso. Es geht doch nur wieder darum, ja, scheiß auf, was die Spieler wollen. Jetzt sind wir schon so casual. Jetzt werden wir noch casualer, ist jetzt auch egal. Jetzt führen wir noch einen One-Button ein. Und der macht alles automatisch. Voll geil. Voll das coole Spiel.
Mir ist doch scheißegal, was Blizzard will. Ich will doch das, was mir am meisten bringt. Und mir am meisten bringt das am meisten, dass in den Gruppen nicht mehr alle so komplette Nulpen sind.
Ja, such dir eine vernünftige Gilde.
Ja, gut, dann spiele ich halt nicht mehr mit meinen Real-Life-Freunden oder spiele auch nicht mehr in Event-Gilden, weil das
sind da nicht mehr alle. Willst du mir nicht erzählen, dass deine Real-Life-Freunde das nicht auf die Reihe gekriegt haben, 3 Tasten zu drücken?
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Außerdem sind es mehr als 3 Tasten, aber nein, haben sie nicht.
Kommt auf den Char an.
Whatever. Ja, aber die können nicht alle Hand spielen.
Also, ich muss echt sagen, von allen hätte ich von dir am wenigsten erwartet, dass du das gut redest. Das überrascht mich gerade echt.
Ja, wenn du nur noch nach Zahlen gespielt hast, so wie ich, viel Classic, dann ist sowas plötzlich wichtiger. Oder wenn sowas ein Classic geben würde, dass die ganzen Leute auch mal vernünftige Zahlen spielen. Selbst ein Classic kriegen die Leute es ja nicht hin, einigermaßen passende Zahlen zu schieben. Und das würde mein Leben so viel einfacher machen in WoW-Raids, das glaubst du gar nicht. Wenn die mal alle nicht ein Haufen Idioten sind.
Liebe Community, schreibt bitte mal, das ist mir jetzt echt total wichtig, schreibt bitte mal eure Meinung dazu in die Comments, weil ich kann das nicht glauben, dass alle das gut finden. Bitte jetzt mal, ich weiß, ihr tut euch jetzt sehr schwer damit, Feedback zu geben, aber schreibt bitte mal in die Comments, ob ihr das genauso seht wie Maris oder wie ich, weil ich kann nicht glauben, dass die ganzen Leute, die so wie ich ewig WoW gespielt haben, damit irgendwie cool sind. Ja, gerne mal, und vielleicht auch andere Argumente, die wir jetzt gerade übersehen haben, gerne mal eure Meinung. Wir sind eine WoW-Community, wir haben immer noch viele Leute dabei, die früher WoW gespielt haben, gerne eure Meinung, ich bin daran sehr interessiert. So, dann gehen wir weiter zu Pokémon Purpur. Wir durften Maris in der Woche dabei zuhören, wie er mit den Elementen um sich geworfen hat. Erzähl kurz, Maris. Purpur. Was ist das überhaupt? Das letzte, ne? Das letzte Pokémon, ne?
Ja, genau, das ist das letzte normale Pokémon, was rausgekommen ist. Da gab es noch ein anderes, das ist Arceus. Das ist so ein bisschen RPG-mäßig und irgendwie mit Dark Souls-Elementen. Aber das kam raus. Das kam 2022 raus, Purpur. Und das lief richtig schlecht auf der Switch. Deswegen, ich hatte es damals gekauft gehabt, als es rausgekommen ist. Und ich habe es dann nie gespielt, weil ich habe es im Stream gesehen und wie schlecht es da lief. Das Spiel war am Laggen, irgendwie 15 FPS. Es hat nach 3 Meter Sichtweite nichts mehr richtig gerendert, weil die Konsole da halt überhaupt nicht drauf klargekommen ist. Und das hat jetzt aber mit der Switch 2 einen Grafik-Update gekriegt. Irgendwie alles wird vernünftig gerendert. Man kann weit gucken, wie die Konsole es anzeigen kann. Oder wie die Karte es laden kann. Es werden keine Sachen mehr runtergescaled. Man hat irgendwie 4K oder 60 FPS oder beides zusammen. Ich glaube, beides zusammen nicht, aber 4K Output gibt es vernünftig. Und deswegen habe ich das jetzt dann gefunden und habe es dann gespielt, weil ich wollte mir das angucken, ob das dann doch irgendwie Spaß macht. Ich habe es, wie gesagt, in den Streams damals gesehen und es sah halt kacke aus. Und ich meine jetzt, die neueren Pokémon-Spieler haben alle so einen Effekt, so einen Bonus. Das war hier dieses Dynamaxing in dem Schwert und Schild und dieses Tanzen in dem davor noch auf der DS. Und da war es halt so ein Kristallding, dein Pokémon irgendwie so ein bisschen durchsichtig, hat so ein Kristall auf dem Kopf und das versteckt halt so ein bisschen irgendwie die Abilities. Und das fand ich nicht ganz so spannend, hab's dann halt sein gelassen, hab's jetzt dann aber doch gezockt. Und jetzt mit der neuen Grafik und der neuen Hardware dahinter macht's tatsächlich Spaß. Es ist immer noch schade, dass nicht alle Pokémon drin sind, weil einige von meinen Favoriten halt fehlen. Aber was will man machen, wenn man irgendwie mittlerweile, ich glaube, 1000 oder mehr Pokémon hat, kann man die schlecht alle in ein Spiel reinstopfen. Aber sonst, die Story ist halt nicht die beste, ist halt okay. Es ist halt so eine dreigesplittete Story und hat irgendwie zum Teil viel mit so einer Schule zu tun. Also du gehst halt in der Schule und ich habe irgendwie den ganzen Teil mit der Schule irgendwie immer geskippt und war mir egal.
Zu wie Schwierigkeit auch sagst,
ne? Ja, auf jedem Real Life. Der Schwierigkeitsgrad war jetzt nicht so einfach wie die alten, irgendwie Schwert und Schild Teile. Allerdings habe ich auch so ein spezielles Set am Pokémon gespielt, was wahrscheinlich auch nicht das effizienteste war. Naja, ging's. Ich habe mich sehr viel über das RNG aufgerichtet im Spiel. Also wenn ihr Attacken spielt, die irgendwie nur so 85-90% Hitrate habt, ist das in dem Spiel irgendwie falsch programmiert. Alles unter 100% ist entweder du triffst oder triffst nicht und es ist irgendwie auf 50% runter. Und es passiert nicht selten, dass eine 90% Chance dreimal nacheinander failt. Das hat mich dann zwischendurch schon ein bisschen zur Weißglut getrieben, aber abgesehen davon ist es halt ganz nett. Es ist halt ein nettes Pokémon-Spiel, was so funktioniert wie die alten. Mit der neuen Grafik ist halt super und ich kann es empfehlen. Ich glaube, es war jetzt auch irgendwie im Angebot. Es kostet irgendwie 48 Euro nur noch, also nicht mehr irgendwie 60 oder 70, was es damals gekostet hat. Und das ist für ein Nintendo-Spiel von Nintendo eigentlich ganz akzeptabel. Also Empfehlung ist da, jetzt vor allem, wenn die Switch 2 am Start ist.
Ja.
Monolog.
Ich liebe die Switch 2 und ich habe ja lange drüber nachgedacht, ob ich sie mir überhaupt kaufe, ob das Sinn macht. Mittlerweile bin ich recht froh, weil wir wirklich viel Fantasy Live spielen, habe ich jetzt schon oft genug erzählt, brauche ich nicht mehr. Und wir warten jetzt auf das neue Donkey Kong, was sehr vielversprechend aussieht. Hätte ich nicht gedacht, dass die Konsole mich so catcht. Und die ist wirklich toll. Die ist wirklich toll. Ich habe schon wieder gelesen, Spieler, Nintendo-Spieler regen sich über das Display auf und so weiter. Keine Ahnung, warum. Das ist einfach so klar und so
hattest
gut.
Du die OLED? Hattest du die OLED-Switch gehabt?
Nee.
Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Ich hatte auch die normale Switch. Ich habe die OLED ja auch nicht gekauft gehabt. Und ich glaube, dass die viel die OLED haben und viel Handheld spielen, dass die das ein bisschen mehr beeinträchtigt. Aber gerade ich bin, zock ja fast nur dockt und wenn auf dem Klo, dann mit dem, habe ich halt mit dem alten Ding gespielt. Und da ist der Switch-Screen natürlich um Welten besser.
Weiß, Moment, du hast auf dem Klo gezockt?
Ja, sicher. Zockst
du nicht auf dem Klo? Nein.
Das ist doch normal.
Ich nehme nicht mal mein Telefon mit auf die Toilette.
Du bist weird.
Wozu auch?
Hilfe, ey. Ja, eben. Ich denke mir so, hey, ich setze mich doch da nicht aufs Klo und fange an zu zocken.
Vor allem, ey, ganz das ehrlich, ja. Ich weiß nicht, ich bin da auch so, ich bin okay, da einfach straight, ne? Wenn ich auf dem Klo bin, will ich den Job einfach schnell hinter mich bringen. Ich bin auch keiner, der das
du bist auch grundsätzlich straight.
Der das so zelebriert. Ich habe auch Freunde, die Stunden auf dem Klo sitzen und lesen, zocken, kacken, alles zusammen. Ich werde das auch nie verstehen, wie man so viel Zeit auf dem Klo verbringen kann. Aber ich mache den Job einfach und erledige ihn so. Aber gut, das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Jeder, wie er will.
Ja, aber also
mit dem, mich mal als Punkt interessiert, sorry.
Mit dem Screen von meiner, vom Steam Deck kommt es halt nicht mit. Ich habe die mal nebeneinander laufen lassen. Da ist natürlich klar, wenn du dann OLED hast, dann ist schwarz-schwarz und nicht irgendwie ein ganz dunkles, beleuchtetes Grau. Aber sonst ist, gerade Nintendo macht da ja viel Designentwicklung hin, dass sowas halt auch auf solchen Screens gut aussieht, mit wenig Grafik und wenig Hardware und Möglichkeiten. Und daher sieht es eigentlich super aus, auch auf dem kleinen Screen. Und ich habe es jetzt hier an meinem normalen Screen hauptsächlich gespielt, also an dem IPS-Panel, also auch ohne OLED. Und ja, also ich fand's gut. Die Konsole auch allgemein.
Kann man die eigentlich jetzt wieder irgendwo kaufen? Also ich habe es gesehen, dass
die Amazon... Ja, die war jetzt wieder verfügbar.
Okay.
Also gibt es auch keinen Lieferengpass mehr, ja? Meine Schwester hatte keine vorbestellt gehabt und war sehr pissed am ersten Wochenende, dass die alle ausverkauft waren. Aber die hat jetzt, war das letzte Woche? Nee, vorletzte Woche. Also quasi am ersten Wochenende danach, glaube ich, am Dienstag, da ging sie einfach nach Mediamarkt und angekauft. Also das ging dann, also die haben nur quasi einmal neue Lieferungen gebraucht und dann war irgendwie der Lieferengpass vorbei.
Alles klar. Gut, dann gehen wir weiter zu Serien und Filme. Steven, sag mir bitte, dass du das da nicht reingeschrieben hast mit Beauty and the Nerd.
Selbstverständlich.
Okay. Kira hat es ja am vorletzten Ausgabe, glaube ich, schon erzählt. Läuft das jetzt, ja? Die sechste Staffel von diesem Format.
Genau, erstmal mit Blick auf die Zeit und die weiteren Themen. Ich kann es ansprechen oder wir schieben es auf nächste Woche mit Kira?
Wir haben sowieso nicht so viel. Erzähl euch.
Okay. Ja, ich wollte euch eigentlich nochmal schmackhaft machen, die ganze Geschichte, weil ich mitgekriegt habe, dass ihr nicht ganz so begeistert seid allgemein von dem Thema Reality-TV. Aber da ja jetzt RTL und Sky bald fusionieren, habt ihr eh bald alle RTL Plus, hoffentlich. Und dann könnt ihr auch das für Reality gucken. Dieses Produkt allerdings läuft auf Join. Und ich finde halt die Varianz der Nerds, die sich da rauspicken, total witzig. Da gibt es unter anderem auch einen 3D-Druck-Nerd. Ja, spannend.
Oh Mann.
Muss ich direkt an Steve denken.
Also wenn es hier einen 3D-Druck-Nerd gibt, dann ist es eher Maris. Ich habe nur den einen kleinen Drucker. Ja,
aber ich habe die meisten Berührungspunkte mit dem Thema bei dir gehabt, bei deinem Podcast. Also die erste Folge liefert schon mal wieder direkt ab. Ja, du hast da einen 19-jährigen Typen, der irgendwie ein absoluter Gaming-Nerd ist und auch ein Film-Nerd. Der sitzt da mit einer sehr attraktiven Frau in so einem Hot-Tub. Und
Bin jetzt schon raus.
Also, so genauso vor, wie sie in deinem Kopf ist. Ja. Und dann sagt die zu ihm, hey, fass doch mal meine Brüste an. Und dann gehst du zu der anderen da hinten, die hat gemachte Brüste, und fass die auch mal an. Und dann sag mal, was dir besser gefällt.
Hallo, besser.
Oh, Content kann es doch gar nicht geben.
Wo lief das nochmal?
Was? Ja. Wo sitze ich hier? Wie alt ist dieser Community? Wenn ihr die Chance nutzen wollt, schaltet aus. Um Gottes Willen.
Nein, großartig. Ihr müsst verstehen, Reality ist wirklich großartiger Content, vor allem, wenn ihr mehr als ein Format
gesehen habt. Wieso muss ich das verstehen?
Weil die Leute, die da rumrennen, die kommen ja irgendwie zu mehreren Formaten, ne? Die machen ja auch bei mehreren Sachen mit. Und du lernst sie über die Zeit langsam kennen, ne? Du weißt genau, du siehst den Namen. Und dann weißt du genau, das gibt Drama, das gibt Stress, da gibt Schreierei. Oh, liebe ich. Ja, und diese Elsa, die jetzt dabei ist, bei Beauty and the Nerd zum Beispiel, du weißt sofort, die ist dumm wie Stroh und die hat Fresse am Kopf wie sonst was. Die legt richtig los. Und das ist auch passiert. Es gab direkt Stress zwischen Elsa und Maria. Maria ist genauso eine, die ist 39 und macht auch in solchen Formaten mit. Komplett verloren in ihrem Leben. Mega geil.
Also ich verstehe die Faszination von Reality-TV schon irgendwie. Als ich noch mit meiner ehemaligen Lebensgefährtin zusammen war, der Mama von Leo, haben wir das auch mal zelebriert. Ich verstehe das schon, aber jetzt, wo ich wieder Single bin und mein Leben alleine gestalten kann, verzichte ich da völlig drauf. Ich muss das nicht gucken. Das ist halt nur irgendwie, ich kann in der Zeit auch irgendwas cooles Wrestling-Video machen oder mit Bono irgendwas cooles zocken. Aber ich verstehe das schon. Ich würde dich deshalb jetzt nicht verurteilen, aber ja. Für mich ist das nichts, wenn es Alternativen gibt, sagen wir es mal so.
Verstehe ich total. Was es ist halt auch so ein Ding, genau wie bei dir und deiner Partnerin, ne, was Kira und ich halt zusammen gucken, neben den ganzen anderen Dingen, die wir auch gucken. Wir gucken es vor allem im Essen gerne, bleiben aber dann halt irgendwie auch abends dann länger hängen, ne, wenn es dann weiterläuft nach dem Futtern. Aber mittlerweile sind wir auch so tief drin und haben so viele Formate gesehen, dass wir teilweise Dinge auch gucken müssen, weil wir sehen, okay, der und der ist irgendwie, macht da mit und da wissen wir genau, das kommt.
Du bist einfach
drin. Du hast eine körperliche Abhängigkeit entwickelt gegenüber diesem Format, ne?
Es ist schlimm. Ich frage mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, bei den Nerds, inwiefern da bei den Outfits, also die haben irgendwie immer so ein Signature-Outfit. Ja, dann ist da der eine, muss irgendwie ein Cosplay tragen, immer dann, wenn die irgendwie dann zusammengerufen werden, müssen die sich quasi in ihren Signature-Outfits reinschmeißen und tragen dann das Cosplay oder tragen die Mittelalter-Rüstung oder der Filmtyp muss immer mit so einer ollen Filmklappe rumrennen, auch total besteuert. Also, das ist halt so skurril und das macht's halt so geil.
Ja.
Ja.
Ich meine, also es hat einen Grund, warum RTL oder generell die ganzen Sender so viel Reality-TV machen. Der Scheiß ist unglaublich erfolgreich in Deutschland, weil das halt leichte Unterhaltung ist, ne, wo man einfach abschalten kann. Stimmt. Und sich totlachen kann. Ich bin froh, dass ich aus der Hölle raus bin, ehrlich gesagt. Von daher, naja. Gut, danke,
also, Steven. Wenn ihr wollt, guckt euch das an von mir aus, ne? Aber also, das hier so öffentlich
reinzutreten,
zu quasi bewerben, bin ich mir nicht sicher.
Du bist mir gerade zu negativ.
Okay, ja, das finde ich in Ordnung. Also stehe ich auch komplett so. Ist richtig. Ich bin definitiv negativ, was dieses Thema angeht, ja.
Also man hat in der Vorstellung schon gesehen, es wird auch wieder rumgeknutscht und so. Also es geht wahrscheinlich richtig zur Sache. Ja. In älteren Staffeln gab es auch schon dann die ersten Küsse für die so. Also ganz, ganz spannend. Vor allem, dann sind es halt so Leute, ungeküsste Leute, junge Leute, die, du siehst halt dann die Peinlichkeit im Gesicht und das ist so hervorragend.
Okay.
Äußerst unrealistisch.
Ja, ich glaube, du bist hier an der falschen Adresse, was das einfach angeht. Bei Kira haben wir es noch toleriert, bei dir geht das nicht mehr.
Auch.
Okay. Aber man hört die Begeisterung. Euch gerne damit. Und ich freue mich für dich, Steven, dass du begeistert bist. Wenn man begeistert ist, hat man immer eine gute Zeit. Ich gönne dir das. Du wirst hier keine Seelenverwandten finden, was das angeht, glaube ich. Ganz kurz zu der dritten Squid Game Staffel. Freitag im Radio gehört, auf dem Weg nach Hause von der Arbeit.
Du hast Radio?
Immer. Beim Autofahren höre ich immer Radio. Radio Hamburg ist echt ein guter Sender, der viel informiert. Die Playlists, die spielen gefühlt immer dieselben 10 Songs jede Stunde. Das ist ein bisschen nervig, aber die informieren halt über viele gute Sachen. Wir haben halt hervorragende Comedy-Formate mit Buddy Ogün, werden die Hamburger kennen. Oder vielleicht kennt man ihn auch ein bisschen weiter. Großartig.
Ja. Fahren die auch mal Modern Talking-Mucke, oder?
Nee, sowas hast du da gar nicht. Du hast nur die aktuellen 10 Chart-Hits minus den Deutschrap-Scheiß, den dürfen die, oder haben sich selber auferlegt, was spielen wir nicht. Was ich positiv finde, ehrlich gesagt. Das heißt, die 10 Chart-Hits, die gerade in sind, minus Deutschrap. Mhm. Ja, whatever. Und die haben gesagt, Squid Game ist rausgekommen, ist gar nicht übel, irgendwie, wir erinnern uns an die zweite Staffel, dieser böse Cliffhanger. Ich hätte es gar nicht anders mitgekriegt. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht so diesen großen Drang spüre, es zu gucken. Ich werde es wahrscheinlich gucken, weil ich wissen will, wie es ausgeht. Aber der Hype ist völlig verflogen, was Squid Game angeht. Hat es irgendjemand von euch schon angefangen oder geguckt, die erste Folge jetzt? Oder ich weiß nicht, ob es in einem draußen ist, keine Ahnung.
Ach so, ist die Staffel draußen, die neue?
Ja, die ist jetzt
sechs Folgen, glaube ich. Sechs Folgen, eine Stunde, irgendwie so die Richtung.
War das nicht das die erste zweite Staffel auch? Menge, ja. Die haben sich aufgeteilt quasi. Ja, am einen Staffel aufgeteilt, ja, genau. Haben die dann zweite und dritte genannt, am Arsch. Ja, also ich werde
es immer sechs Episoden.
Ja, also man kann es gucken, wenn man will, wie es ausgeht. Ich habe keinen großen Drang. Ich bin momentan voll in Shangri-La Frontier. Kann es nicht mal aussprechen. Es ist einfach eine geile Serie. Die hat auch so viele Folgen. Ich bin gerade so ein bisschen Endclays, muss ich ehrlich sagen. Ich fühle mich da gerade ganz wohl mit dem Anime. Und meine Kids, irgendwie die auch teilweise Animes gucken, empfehlen mir immer neue Sachen, weil ich mal irgendwie zugeben habe, dass ich jetzt auch angefangen habe. Ich habe jetzt einer meiner Lieblingsschüler hat mir jetzt irgendwas mit Finnland-Saga. Finnland-Saga empfohlen. Ja, ja.
Staffel 1 ist gut, Staffel 2 ist so, ne. Ist aber, glaube ich, auf Netflix, wenn mich alles täuscht.
Ja, ich also ich kriege auch die selbst eine Empfehlung, aber ich verschließe mich jetzt nicht vor anderen guten Serien, so wie es Anclays gemacht hat. Ja, und da sind wir auch schon bei Animes gerade und da, das bedenke ich, hat Maris hier reingeschrieben, Anime Sommer 2025 Season. Maris, erzähl.
Ja, da es jetzt anfängt, ich glaube heute oder die Tage ist der Anfang schon gestartet. Für mich war ja die letzte Anime-Season nicht so der Bringer. Ich habe wenig Neues geguckt und irgendwie viele alte Sachen geschaut.
Ganz kurz als Frage, was ist das?
Von der Anime-Bereiche ist. Genau, Animes sind immer in vier Seasons unterteilt, die ungefähr so die Jahreszeiten abbilden. Eine Season geht meistens so 12 Episoden. Deswegen sind die Animes auch so, haben wir die dementsprechende Länge. Weil es halt immer in einer Season halt durchläuft und dadurch ist das so ein bisschen entstanden. Und es gibt halt Seasons, da passieren halt, kommen halt spannendere Animes raus und Seasons, wo halt weniger spannende rauskommen. Das ist meistens so Richtung Ende des Jahres, so die Herbst-Season, also jetzt nicht die jetzt kommt, sondern die danach. Noch die, wo noch mehr Kracher kommen. Aber die jetzt kommende Sommer-Season ist jetzt endlich mal wieder ein paar Sachen, die ich auch interessant finde oder mehr Interesse entgegenwerfe. Und da kann ich irgendwie kurz drauf eingehen. Vielleicht sind noch ein paar Sachen, die Steve da irgendwie später noch gucken kann, aber ich bin noch nicht ganz sicher. Und zwar, ich fange einfach mal an. Ich weiß es nicht, Steven kennt wahrscheinlich noch ein paar von Schieß den los. Animes vielleicht. Wie bitte?
Schieß los.
Und zwar kommt Rising of Shield Heroes Season 4 am 9. Ich fand den Anime sehr gut. Ich weiß, dass ihn viele hassen. Ich weiß nicht, warum. Aber ich finde ihn gut. Da geht es halt auch um so einen Typen, der in eine andere Welt gegangen ist und da gibt es halt so vier Typen, die vier verschiedene so legendäre Waffen haben und er ist halt der Typ mit dem Schild. Und dann baut sich das so eine Story aus, so als Außenseiter und ganz interessant. Dann für mich der Überrascher des letzten Jahres, das war Dandadan und da kommt Dandadan Staffel 2 und zwar fängt die am 4., also nächste Woche, Freitag, ist super interessant, so mit Geistern und Aliens und so, und aber eher lustig und ich freue mich drauf. Dann für mich kommt auch noch der große Kracher jetzt ein bisschen später, erst am 19., das ist Kaiju Nummer 8. Das ist vielleicht auch was für Steve. Allerdings, ja, erst mal einen Trailer gucken, aber das könnte was sein. Also die erste Staffel ist auch eine interessante Story über so einen Typen, der so Alien-Kräfte bekommt. Sakamoto
klingt,
Days.
Klingt nach Bono in FIFA.
Ja, quasi. Es ist Bono in FIFA, nur als Monsterbekämpfer. Ja. Sakamoto Days kommt auch Mitte des nächsten Monats. Das ist so ein lustiger Anime. Das ist so der zweite Teil von der ersten Staffel. Ist auf Netflix. Ich fand den lustig. Es ist halt so ein Nummer 1. Es ist quasi John Wick meets ist lustig und in Anime. Kann man auf jeden Fall
also gucken, habe ich beim Essen.
Ja, ich habe es beim Essen nebenbei geguckt, geht ganz gut eigentlich. Dann für mich, ich bin ein Riesensucker für Dr. Stone, ich weiß gar nicht warum. Und Dr. Stone geht jetzt am 10. auch weiter. Ich freue mich da total drauf. Ich freue mich übrigens so sehr drauf, dass ich sogar fast den Manga gekauft hätte. Das geht da kurz um, für die es nicht kennen. Da kam halt so ein Puls und alle sind versteinert worden für irgendwie 30.000 Jahre. Und dann nach einer Zeit tauchen halt so Leute auf und der Hauptcharakter ist halt so ein Wissenschaftler-Typ, aber auch ein Junge, also der geht noch zur Schule, zur Highschool. Und er bringt halt die Wissenschaft in die lebenden Leute da langsam zurück. Und das ist halt echt interessant. Ist aber auch mit Kämpfen und so, also ist so irgendwie ein lustiges Mischmasch von allem. Und sonst, genau, Demon Slayer geht endlich weiter mit einem Film.
Oh ja.
Am 18. Juli. Ich glaube, da freuen sich unfassbar viele drauf. Ich glaube, der läuft sogar in lokalen Kinos hier, wenn mich nicht alles täuscht. Erste Teil von dem Infinity Castle. Ich weiß nicht, ob das das Ende ist. Ich habe den Manga nie gesehen, ob das das Anfang vom Ende ist. Aber
ja, ist es.
Ist es okay. Weil viele sind, also gerade Demon Slayer ist ja gigantisch und ist ja mit einer der beliebtesten Animes, den es auf der Welt irgendwie gibt. Und ich freue mich drauf. Ich werde auch nochmal alles vorher nochmal anschauen, weil ich das noch gar nicht auf Deutsch rewatcht hatte. Und da freue ich mich
Demon Slayer drauf. Ist kommt, so.
Ja, erzähl.
Ob man jetzt die Story toll findet oder nicht, ne? Da kann man sich halt überstreiten, ne? Aber wie das einfach umgesetzt ist im Anime.
Ja.
Optisch, soundtechnisch, es ist so hervorragend. Ja, da irgendwas Qualität anderes ist, zu finden, was so gut ist, ist wirklich schwer.
Ja, vom Zeichenstil und vom Animationsstil ist halt astrein, also mit das Beste, was in den letzten Jahren rausgekommen ist. Und das zählt zwar noch zu der Season, weil es am Ende von der Season ist, aber Chainsaw Man, der Film, kommt im September raus. Ich habe jetzt gerade Chainsaw Man gestern und vorgestern rewatched. Und ich freue mich drauf. Da habe ich übrigens auch schon die ersten Mangas in dem Warenkorb drin liegen, quasi, oder in der Liste. Weil da werde ich dann nach dem, ich werde sie wahrscheinlich vor dem Film schon kaufen und mal gucken, wie es da weitergeht. Bevor ich weiter gespoilert werde. Und das war's von den Sachen.
Was sagst du denn dazu, Maris, dass Demon Slayer jetzt quasi umstellt von Anime-Serie hin, wir machen nur noch 3 Filme und dann ist Feierabend?
Ja, viele machen das ja letzten Zeit irgendwie. Mandalorian macht das ja auch, dass jetzt als nächstes ein Film kommt. Ich find's fair, wenn man das macht. Vor allem, wenn jetzt nicht lange Wartezeiten dazwischen sind. Wenn man gerade auch irgendwie Demon Slayer hatte ja immer schon, wenn eine neue Staffel angefangen hat, ja mehr oder weniger einen Film gemacht, wo irgendwie die letzte Episode aus der alten Staffel und dann irgendwie die ersten 2 Episoden aus der neuen Staffel zusammen als Film quasi rausgebracht wurden.
Ja, das fand ich immer lame.
Ja, die Story ist
das
ja
so cool, das im Kino zu sehen, ne, aber.
Ja, genau, aber ich glaube, die Story ist ja auch so zusammenhängend, dass das eh kaum einen Unterschied macht. Gerade wenn man das hinterher in einem durchguckt.
Ja, aber die ersten 2 Folgen von der neuen Season sind dir dann egal, so, ne? Weil das hast du ja schon gesehen. Oder die erste
Folge. Ja, aber deswegen machen sie es ja dann jetzt als ganzen Film, ne? Also ich glaube ja nicht, dass die das Ende von der letzten, obwohl vielleicht schon, weil das irgendwie mit dazugehört. Soll mal gucken. Wichtig ist, dass die Zeit dazwischen nicht zu lang ist. Wenn da jetzt irgendwie 2 Jahre zwischensetzen zwischen den einzelnen Teilen, ist das kacke. Aber wenn das nur irgendwie ein paar Monate ist oder ein paar Wochen, dann ist das ja kein Problem.
Ja, das wird wahrscheinlich nicht so sein, ne? Das wird länger dauern. Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch großartig, weil was mich beim Anime manchmal aufregt, ist halt dieses, du hast ein Opening, du hast ein Ending und dann hast du halt irgendwie so 12, 15 Minuten Serie, wo du dann vielleicht auch nochmal so Intro hast und so, ne? Ja, One Piece, genau so. Und da finde ich halt einen Film, der zusammenhängt, mich 1,5 Stunden irgendwie entertaint, deutlich besser.
Ja, das sehe ich auch so. Gerade bei diesen langläufigen Animes, wie ich gerade schon gehustet habe, One Piece, da war es ja teilweise, wenn da wirklich der Content gestretched wurde, war da ja Sachen, die du gefühlt auf einer Manga-Seite irgendwie unterbringen konntest. Da fing das an mit der Rückschau auf die letzte Episode, dann irgendwie 1,5 Minuten Intro, dann nochmal irgendwie was zur letzten Episode eigentlich gehört hat, dann ein bisschen Neues und dann eigentlich schon der Ausblick, Outro und irgendwie Werbung. Und das war dann irgendwie 25 Minuten deines Lebens, wovon du irgendwie 5 Minuten Neues hattest, gefühlt. Weil in der nächsten Episode im Rückblick die halbe Episode dann wieder nochmal irgendwie hashed wird.
Du kriegst halt coole Songs, so, das sehe ich ja auch, ne? Coole Openings, coole Endings. Ah. One Piece ist da vor allem auch ganz stark drin. Aber ja, beim Gucken.
Gerade das ist, ich finde, das unterschätzt man häufig auch bei Nicht-Animes, aber bei Animes auch, dass die Musikuntermalung, die gerade auch in Animes läuft ja eigentlich mehr oder weniger, wenn irgendwas passiert, permanent irgendeine Hintergrundmusik. Das ist tatsächlich, das schafft viele Atmosphäre, die ich jetzt, wenn ich irgendwie Mangas gelesen habe, dann irgendwie vermisst habe tatsächlich. Und ich habe damals Naruto gelesen, ich habe tatsächlich Naruto-Playlisten auf YouTube angemacht, währenddessen ich den Manga gelesen habe, weil mir diese Hintergrundbedüdelung gefehlt hat.
Oh, jetzt wird's traurig. Mach schnell Sadness and Sorrow an. Ja.
Ja, genau, quasi. Und das finde ich unfassbar wichtig, was die Stimmung in Animes halt wirklich steuert dabei. Aber wie gesagt, bei normalen Serien und Filmen halt ist das genau das Gleiche. Nur das ist vielleicht ein bisschen subtiler, weil weniger so diese natürlichen Hintergrundgeräusche mehr so mit dabei sind, auch wenn sie gefaked sind hinterher. Ja. Das war's, glaube ich, zu unserem Anime-Rant, außer Steven hat noch was.
Nö, passt, danke.
Ja, dann kommen wir zu unserem letzten Element, und zwar unseren Top oder unseren die besten 5. Heute ist Bono dran.
Ui. Da habe ich natürlich auch mehrere vorbereitet. Mehrere. Und zwar könnt ihr euch da, mehrere unterschiedliche Sachen, könnt ihr euch da wunderbar aussuchen. Und zwar das erste natürlich passend zu unserem Patreon-Podcast, den wir vorhin aufgezeichnet haben, Fußball. Also alle Patrons da mal vorbeigucken und alle, die es bisher noch nicht sind, gegebenenfalls überlegen, ob das nicht eine Option für euch sein könnte. Früher war das besser im Fußball. Heute Top 5 Vereine von Thorsten Oerl. Weil Thorsten Oerl muss endlich mal wieder gemenschen werden. Ich nehme mal an, das wird keinen hier überzeugen, aber könnte man trotzdem drüber diskutieren. Ansonsten für den Sommer und auch insbesondere für Maris, Top 5 Käsesorten.
Oh.
Und Top 5 Eisgeschmäcker.
Oh, Junge.
Also gerade wenn es so um Kugeln Eis und sowas geht, ne, könnte ja den einen oder anderen gerade auch bei dieser Hitzewelle hier in diesem Land treffen. Denkbar.
Also beim Käse ist natürlich die Gefahr, dass du spezielle Käsesorten hast, die vielleicht jemand nicht kennt.
Ich bin bei beidem nicht sonderlich speziell vorgegangen, kann ich schon mal sagen.
Ja. Also ich würde zum Käse tendieren.
Bin ich dabei.
Mir ist egal.
Du würdest auch Thorsten Oerl nehmen?
Ja, safe. Okay,
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber gut, dann machen wir einfach mal die Top 5 Käsesorten. Seid ihr bereit? Als allererstes, der Emmentaler. Wo rankt ihr den Emmentaler ein? Steven?
Auf die 4 ist mir zu wenig, also da ist zu wenig Geschmack dran, der ist zu basic. Mhm. Ist für mich irgendwie in einer ähnlichen Kategorie wie ein junger Gouda. Vielleicht habe ich in meinem Leben auch noch keinen guten Emmentaler gegessen, kann es natürlich auch sein. Aber
kann aus Emmentaler auch brillantes Schnitzel machen, muss ich sagen. Bei Oma Kleinmann in Köln, kurzer Shoutout-Restaurant. Ist geil. Okay, ansonsten Emmentaler? Wo packt ihr das hin?
Ich packe Emmentaler mal auf. Ich pack's auf die.
Alter.
Ich pack's auf die 3. Ich habe letztens Emmentaler gehabt. Eigentlich fand ich nicht so toll, aber ich habe letztens guten Emmentaler gehabt. Deswegen auf die 3 Baseline. So, Steve, bitteschön.
Ich mag Emmentaler generell ganz gern. Ich mag aber auch jungen Gouda. Von daher setze ich es auch auf die 3. Mal gucken, was du noch so zu bieten hast.
Als zweites kommt der Gorgonzola reingerauscht.
Oh, geil.
Gorgonzola. Maris.
Gorgonzola, ach ja, ich musste kurz googeln, ich kannte das Bild nicht. Auf die 5, meine Mutter hat Gorgonzola gegessen, ich fand den nicht toll.
Steve.
Ich mag generell diese Schimmelkäses oder diese weichen Käse nicht so gerne. Von daher setze ich es mal auf die 4, weil ich das Gefühl habe, es kommt noch was Ekligeres.
Steven.
Gorgonzola auf die 2. Ich liebe Gorgonzola auf Pizza. Ich würde ihn nicht so essen, also mal geschmolzen auf jeden Fall. Oh, geschmolzener Gorgonzola.
Traumhaft. Gerade als Teil irgendwie auch von so einer Nudelsoße oder so, mit vielleicht noch ein bisschen Spinat oder so, finde ich mega. Aber
ja, da kriege ich Bono, du wächst richtig Gefühle in mir gerade.
Ich bin Käsefan, riesig, auch schon immer gewesen.
Er ist verschimmelter, gehört in Müll.
Käse ist ja grundsätzlich immer schon verschimmelte Milch. Insofern als drittes Mozzarella. Maris.
Ja, das wird euch jetzt alle schockieren. Mozzarella auf die 4. Ich bin kein großer Mozzarella-Fan, ehrlich gesagt.
Schockiert mich nicht. Steve, Mozzarella.
Wer bist du, Maris, ey?
Ja, hey, ich liebe Mozzarella,
hoffe aber noch, dass Schafskäse kommt. Von daher setze ich es erstmal auf die 2, weil es super lecker. Super lecker. Ich weiß noch, als ich das Kind zum ersten Mal gegessen habe, habe ich gedacht, was ist das denn, glitschiges, ekliges? Mittlerweile bin ich süchtig danach und auch.
Weißt du noch, in welcher Kombination du das als erstes gegessen hast? Ist das so ein Mozzarella-Tomate-Ding gewesen auch?
Weiß ich nicht mehr, aber Mozzarella-Tomate ist einfach der König, wenn du es richtig gut würzt. Gern mit Balsamico zusammen. Unfassbar lecker. Ich setze auf die 2 und hoffe auf Schafskäse.
Steven.
Ich wundere mich. Für mich, wenn ich Mozzarella esse, dann schmeckt das halt nach einer leicht gesalzenen Masse irgendwie. Ja.
Aber man kann damit ja auch was machen. Ne? Und Konsistenz und so, das ist ja auch ein Thema. Also gerade bei diesem Käse.
Ja, ich setze ihn. Ich meine, ich mag ihn, ne? Irgendwie im Salat auch drin oder so. Ich setze ihn auf den 5.
Okay. Was das
denn? Ich mag ihn auch gerne im Salat und so. Ich setze ihn auf die 5.
Ja, aber ist halt.
Käse ist grundsätzlich immer gut. Vielleicht ist ja auch die 5 einfach trotzdem noch gut. Nur die 1 ist richtig geil. So. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja auch legitim. Aber wir warten mal ab, denn es gibt ja
noch zwei weitere Käsesorten. Wenn du eine harte Rolle
kommst. Ja, kommt drauf an, ne? Wie speziell und gemein werde ich? Kommen wir mit dem 4. hier rein. Feta, Steven.
Yes!
Feta. Oh, was hast du denn noch? Ich habe noch die 3 Fragen und die 1.
Ja. Du hast nur noch 2 Optionen. Wo packst du den Feta hin?
Dann packe ich ihn auf die 1. Feta ist schon sehr geil. Ich bin auch einer der Leute, die irgendwie beim Dönermann sagen, Käse drauf bitte, auch wenn man nicht wirklich viel davon merkt. Auch wenn das meistens kein Feta ist, sondern irgendwie nicht so geiler Käse, aber trotzdem. So die Richtung von Feta finde ich schon sehr, sehr lecker. Patros gibt es ja auch in verschiedenen Sorten irgendwie mit Kräutern dabei. Das, ich mag ja sogar das Öl, wo das drin schwimmt. Ach, geiler Scheiß, einfach 1.
Maris, Feta.
Ich habe Feta so noch nie gekauft, nie gegessen, aber bei einer meiner Dönermänner hat immer Feta mit in den Döner gepackt und da fand ich es eigentlich ganz okay. Daher packe ich es mal auf die 2. Ich habe noch die 2 und die 1 fertig.
Okay, ja, der Vollständigkeit habe, frage ich Steve, aber ihr wisst es
ja
alle.
Ja, ich habe gepokert, es zählt ja nicht so als klassischer Käse. Ich habe nicht damit, also eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, aber ich habe gehofft, dass du es bringst. Ganz klare 1 ist bei mir überall drinne. Ich esse auch in letzter Zeit sehr gerne Feta einfach auf Brot, dann Kräuter drauf, Olivenöl. Du
spielst aber schon so ein bisschen, ne?
Ja, klar. Kräuter, also es gibt von More Nutrition so eine Kräutermischung, die ich unheimlich gerne mag. Und dann Öl drauf und noch ein bisschen Salz drauf und dann gib ihn und das schmeckt wie vom Griechen. Von daher, ich liebe Schafskäse. Es gibt wenig Lebensmittel, die ich so sehr liebe. Von daher ganz klare 1.
Nice. Dann gibt's jetzt nur als letztes einen Käse, den ich persönlich auch sehr wertschätze. Und zwar den Camembert. Steven, welche Position habt ihr da? Oder ich muss gar nicht mehr durchgehen. Ne? Welche Position gebt ihr dem Camembert?
Ich hab die 3. Und das ist okay. Ist vor allem geil von... war das von Büffel? Egal, aber kauft euch mal so richtig frischen Camembert von der Käsetheke, dann müsst ihr den 2-mal panieren und dann schön durchbraten.
Oh Gott.
Richtig geiles Essen.
Diese Back- und Bratleute mit Käse, Mann.
Ja, ich. Ist so. Ja. Was soll ich sagen?
Ja, dann überlege ich mal, bevor wir hier schweigen. So. Ich habe nur noch die 5 frei. Ich mag Camembert eigentlich nicht so. Also ich mag ihn, eigentlich finde ich ihn mit Preiselbeeren ganz lecker. Aber,
also als Back Camembert, davon reden wir dann, ne? Und nicht einfach nur, es gibt ja auch den ganz standardmäßigen Camembert. Und der hat ja für sich genommen.
Ist nur noch die 5 frei.
Von gereift kein... oder ein bisschen jung. Ja,
also ich habe nichts anderes.
Sagen.
Ich habe nichts anderes frei als die 5, von daher lege ich ihn auf die 5 und hätte ihn wahrscheinlich bei den Käses, die jetzt da sind, auf die 3 oder 4 gelegt normalerweise.
Ja, ich habe nur noch die 1 frei. Ich hatte gehofft, dass du ein bisschen basicere Käsesorten nimmst. Aber ich habe tatsächlich, als ich klein war, häufiger mal gegessen, weil mein Vater den so gerne gegessen hat. Dann hat man den natürlich einfach mitgegessen, ne? Also immer auf Brot, also nicht Back oder so, sondern einfach nur die ganz normalen das kleine weiße Rad und dann in so einer Scheibe dann auf Brot drauf.
So.
Genau. Das fand ich, als ich klein war, eigentlich relativ nett, weil das halt, damit kannst du halt nur irgendwie dein Gouda oder dein Butterkäse und dann sonst was drauf schmierst. Und das war halt so ein Mittelding so. Das war nicht wirklich zu schmieren, aber das konntest du drauflegen. Das war super interessant und heutzutage esse ich den eigentlich gar nicht mehr. Gesagt, heute wäre mein Nummer 1 immer noch der Gouda gewesen, weil ich immer viel Gouda esse.
Der Ruder, meinst du?
Ja, Gouda. Jung. den Steven vorher nicht so toll fand. Aber ich habe auch letztens einen netten alten Gauder gehabt, der war auch gut. Aber ja, eins ist jetzt nicht so schlimm, irgendwie das hauptsächlich seltsame Käsesorten, die Bodo genommen hat. Damit kann ich leben.
Ganz freakiges eigentlich. Zeug.
Ganz freakiges Zeug, Mozzarella und Feta und so, voll seltsam.
Schreibt eure Lieblingskäsesorten einfach mal in die Kommentare.
Richtig. Was mögt ihr so? Wie würdet ihr die Liste gemacht haben? Schreibt eure Listeergebnisse in die Kommentare, damit wir sie angucken können und staunen können, was ihr den Gorgonzola denn auf die 1 gepackt habt.
Oder vielleicht sogar den Pommes auf die 1. Ja, ich werde mir jetzt erstmal 1000 Hustenbonbons reinschmeißen. Wünsche euch einen schönen Wochenstart, liebe Community. Ich sehe gerade, dass Bayern 2-0 geführt hat. Jetzt steht es nur noch 2-1. Wenn sie weiterkommen, spielen sie übrigens gegen Paris. Von daher ein denkbar ungünstige Viertelfinalauslosung. Aber trotzdem, euch eine schöne Woche. Drückt mir die Daumen, dass es nicht so ganz schlimm wird. Und bis bald. Ciao, ciao.
Und wir haben doch gar keinen Titel.
Oh, wir haben keinen Titel?
Ja.
Okay,
hast Steve's halt Hals ist der Titel.
Wie? Gorgonzola auf die 1.
Steve's Hals.
Naja, ist nicht lustig.
Okay.
Andere Ideen?
Titellos okay. Wieder ist so werden in den letzten 10 Jahren.
Bitte, was hast du gesagt?
Was?
Hast du gesagt? Hast du gesagt, was? Gesagt,
Bodo? Titellos wie der SV Werder in den letzten 10 Jahren.
Das hab ich mich doch nicht verhört, du Arsch. Wow. Ich denke mir einen Titel aus. Heute machen wir das mal monarchisch. Ich denke mir irgendwas Lustiges aus. Ich muss jetzt was lutschen, sonst mein Hals. So. Habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Bis bald. Ciao, ciao.
Nehmt eure Vitamine. Ciao.